Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphin Strife und ich habe Danny dabei. Hallo Danny.
Hallo zusammen.
Und wir hatten es euch ja schon öfters gesagt, beziehungsweise ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir haben im Moment so ein bisschen terminische Probleme. Das liegt auch daran, dass einige Leute Miami tatsächlich vor Ort die Daumen drücken. Und so werden in nächster Zeit vor allen Dingen Danny und ich hier zu hören sein. Aber auch heute, Danny, musst du schon relativ früh gehen. Aber du wirst ersetzt durch Finn vom Blitztalk, den wir als Gast eingeladen haben. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja, was heißt okay? Ist natürlich schade, dass ich bei der Preview nicht dabei sein kann. Aber ja, anders geht's gerade nicht. Und wir wollen ja nicht nochmal Micho hier komplett alleine wieder sitzen lassen. Dementsprechend nutzen wir die Zeit, die wir haben.
Glaub mir, das hört sich zwar so an, als hätte ich ein riesiges Ego, weil ich mich hier hinsetze und die Wand anspreche. Das mache ich ja auch im Basic Drive gerne mal. Aber glaub mir, das ist nicht schön. Ich finde das nicht schön. Aber wie auch immer, das soll jetzt nicht unser Problem sein. Danny, ich habe aber, und ich möchte mal den Drive mit was äußerst Positivem gewinnen, denn ich habe mal kurz einen Blick auf die Liste der Einwohner von Perfectville geworfen. Und da steht 1, nämlich das Dolphins-Team von 1972, kein anderer Einwohner. Was sagst du dazu? Ist dir das überhaupt wichtig?
ja, was heißt wichtig? Ich glaube, es ist einfach natürlich ein schöner Titel, den man gerne als Dolphins-Fan natürlich für sich alleine beansprucht und innerlich natürlich, wenn dieser Status erreicht ist, dass eben doch ein anderes, also ungeschlagenes Team dann die erste Niederlage bekommen hat, dann kann man schon immer so ein bisschen grinsen, weil man sich denkt, ja, wir haben halt diesen Status einmal erreicht. Er wird natürlich auch immer unrealistischer zu erreichen, umso mehr Spiele wir natürlich pro Saison bekommen. Aber ja, die Statistik oder diesen Rekord, den habe ich dann doch ganz gerne für uns alleine.
Ja, es wird tatsächlich so bleiben. Die Bills haben verloren und die Eagles haben verloren. Damit gibt es jetzt schon relativ früh in der Saison kein ungeschlagenes Team mehr. Damit kann niemand eine Perfect Season hinlegen. Und dabei bleibt es. Und damit wird wahrscheinlich das 72er Miami Dolphins Team auch weiterhin die Mannschaft des Jahrhunderts oder des Jahrtausends sein. Auch wenn wir sie alle haben nicht mehr live spielen sehen. Nichtsdestotrotz, auch davor, finde ich, ziehe ich den Hut. Oder wie man mir immer mal vorgeworfen hat, weil ich ja kein großer Tom Brady-Fan bin. Wie war das? Die Surf Greatness oder Greatness anerkennen, wenn man sie sieht. Punkt. Und ich finde, das war die 72er-Mannschaft. Man sieht gerade, fehlen mir die Worte. wie stehst du zu dem Thema Tom Brady und Greatest of All Time?
Ja, ich glaube, da gibt's natürlich irgendwie verschiedene Meinungen an sich, beziehungsweise ist immer die Frage, aus welchem Blickpunkt man sich das anschaut. Ich sag mal so, rein von den Titeln her muss man ihm diesen Titel irgendwo ein bisschen vielleicht mit zurechnen. Ob jetzt leistungstechnisch, finde ich, würde ich mich nicht zwangsläufig drauf festlegen. Ich finde das immer eher so ein bisschen generationstechnisch, glaube ich, würde ich das eher sehen, als jetzt wirklich auf All-Time. Ich glaube, die Diskussion ist jetzt im Football nicht ganz so ausartend wie vielleicht im Basketball. Da hat ja auch jeder so seinen Favoriten. Und ich glaube, da darf auch jeder seine Meinung gerne haben.
Nicht, Tobi und ich, wir sind eindeutig einer Meinung, es gibt nur einen Greatest of All-Time. Im Basketball zumindest.
Ja, aber ich meine nur, da ist die Diskussion, finde ich, größer. Ich glaube, es ist immer der Punkt, aus welcher Sicht man es eben sieht. Und da muss man die Leistung von Tom Brady letztendlich anerkennen. Auch wenn natürlich vielleicht auch da das Drumherum, die Teams, die Mitspieler natürlich auch einiges zu beigetragen haben oder auch Coaching-Staff.
Ja gut, also ich bin erstmal der Meinung, natürlich gehört Erfolg auch dazu. Und ich bin auch der Meinung, dass Erfolge nicht unwichtig sind. Aber sie sollten nicht das eine alleinige Kriterium sein. Sonst könnte man auch sagen, dass Joe Flacco und Jalen Hurts und Carson Wentz bessere Quarterbacks sind als Dan Marino, weil die alle einen Ring haben. Und ich finde von daher, das ist genauso wie wenn du sagst, der eine Quarterback ist wegen mehr Total Wins besser als der andere oder sowas. Das macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Was ich bei Tom, das habe ich auch schon öfters gesagt, aber ich wiederhole es jetzt gerne nochmal, was mich an Tom Brady stört, ist genau dasselbe, was mich zum Beispiel an einem Josh Allen stört und an einem Patrick Mahomes. dass sie einfach auf dem Platz menschlich unter aller Kanone sind. Und da sehe ich zum Beispiel Tua deutlich vor denen. Einfach Tom Brady, der nach Niederlagen seinem Gegenüber nicht gratuliert hat, weil er nicht die Größe dazu hatte. Und das meine ich eben, wirklich Größe. Ein Josh Allen, der einfach hingeht, groß Trash-Talk, aber sich dann hinter den O-Liner sofort versteckt und Flaggen fordert. Das ist für mich halt einfach keine Größe, und ohne Größe kannst du auch nicht der Greatest of All Time sein. Ne? Das ist dann noch eine ganz andere Geschichte. Aber Tom Brady und die Patriots sind ein guter Überleitung, oder sind eine gute Überleitung für die nächste Kategorie, nämlich das Roundup, das wir letzte Woche ja haben ausfallen lassen. Und wie ich schon gesagt habe, dieses Mal machen wir es etwas anders. Wieder dieses Mal gibt es einen Satz, den du, Danny, bitte erstmal versuchst zumindest zu vervollständigen, und danach kannst du es mit Sicherheit auch erklären. Und deswegen fangen wir mit den Patriots an, denn die Patriots haben ja nun im Sunday Night Game die Buffalo Bills geschlagen mit ihrem Quarterback Drake May, und deswegen lautet mein Satzanfang: Drake May ist für die Patriots dasselbe wie
Ja, ich würde aktuell so ein bisschen in Richtung vielleicht aktuell den CJ Stroud der Patriots so gehen, weil es ist
Kannst du erstmal den Satz vervollständigen? Das heißt, wie würde der Satz wirklich
laufen? Achso, ja, warte. Ich habe gerade, warte mal kurz, ich habe gerade technische Probleme. Ist
dasselbe wie?
Okay, sorry, ich hatte gerade irgendwie mit der Audio Probleme, hatte mich gerade doppelt gehört. Genau, Drake May ist für die Patriots wie CJ Stroud für die Texans.
Okay, und das kannst du jetzt bitte auch gerne mal erklären.
Genau, also ich würde ihn so ein bisschen in die Richtung CJ Stroud letztes Jahr packen, dieses Jahr vielleicht nicht ganz, aber er zeigt erstmal aktuell eine sehr solide Leistung, die zumindest darauf hindeutet, dass man einen Quarterback vielleicht gefunden hat, der nach doch auch längerer Suche wieder den Status eines soliden erstmal Starting Quarterbacks scheinbar zeigt. Und ob das jetzt am Ende des Tages in die eine oder in die andere Richtung geht, das wird letztlich erstmal so ein bisschen die Zeit zeigen müssen, weil ob er das bestätigen kann oder eben nicht, oder ob er es überhaupt zum Beispiel erstmal die Saison auch durchhalten kann, leistungstechnisch.
Gut. Die Baltimore Ravens stehen ja jetzt ebenso wie wir 1-4 und haben ihren Quarterback verloren. Deswegen lautet mein Satzanfang: Die Verletzung von Lamar Jackson bedeutet für die Ravens
wahrscheinlich das mögliche Ende der Playoff-Hoffnung.
Ich glaube, wie groß sind die Chancen? Noch 7%, oder?
Ja. Also es ist sehr gering, die Chance jetzt dadurch geworden, weil man einfach sagen muss, dass Lamar Jackson in dem Moment natürlich ein anderes Level von Quarterback ist, was man auf den Platz stellen kann. Und wenn er eben in dem Moment jetzt verletzt rausfällt, ist das natürlich ein großes, großes Minus für die Ravens, einfach was das Spiel angeht. Und realistisch gesehen sind die Chancen damit halt in die 1%-Quote gefallen, also in die 1%-Stellenquote, sag ich mal.
Ist das Zittelfenster für die Ravens damit vielleicht sogar mit Lamar Jackson zu? Ich meine, Lamar Jackson ist jetzt auch, über 30 oder wird jetzt über 30, irgendwie sowas. Und man hat relativ viel investiert. Die Rookies, die ganz gut eingeschlagen haben, werden ja auch teurer. Deswegen die Frage: Kann man mit Lamar Jackson das Zittelfenster nochmal aufstoßen?
Schwierige Frage auf jeden Fall. Also alterstechnisch, würde ich das jetzt nicht unbedingt, also er ist 28, muss ich kurz mal nachgucken. Das heißt, alterstechnisch würde ich das Ganze noch nicht unbedingt abhaken, weil, wie wir gesehen haben, man kann im Endeffekt einen Super Bowl auch natürlich mit deutlich erhöhtem Alter auch noch gewinnen. Das ist jetzt nicht manchmal.
Oder mit dem Backup-Quarterback, wie die Eagles und auch die Dolphins bewiesen haben.
Richtig, und dementsprechend würde ich es jetzt noch nicht abschreiben, aber natürlich wird die Chance, dieses Fenster weit aufzustoßen, immer geringer, aufgrund dessen, dass man eben das Drumherum auch bezahlen muss und nebenbei dann auch eben gegebenenfalls Jackson irgendwann nochmal, wenn man sagt, er bringt immer noch die Leistung. Und das kann natürlich früher oder später dann dazu führen, dass die Chance auf einen Super Bowl immer, immer geringer wird, weil die finanziellen Rahmenbedingungen und das Team dazu muss man halt erstmal zusammenstellen. Ja, und was natürlich eben erschwerend hinzukommt, ist, wie kommt er jetzt aus dieser Verletzung wieder raus? Und eben sein Spielstil, also gerade auch die Mobilität, dieses dann doch auch viele Runs selber machen, das kann man natürlich nicht auf Dauer halten. Und dementsprechend wird die Chance definitiv geringer werden. Ob sie jetzt komplett zu ist, das würde ich jetzt noch nicht unbedingt festlegen.
Auch Kansas City hat verloren. Und daher lautet mein letzter Satzanfang: Die Dynasty der Chiefs ist mit der Niederlage...
Ist mit der Niederlage ins Wanken geraten.
Okay.
Ja.
Aber noch nicht vorbei, sagst du.
Ich würde es erstmal noch nicht komplett abschreiben, weil im Football kann letztlich viel passieren. Und ich finde, das zeigt auch so ein bisschen auch schon allein wieder diese Saison, wenn man sich jetzt alleine so ein bisschen die Stats anguckt oder die Spiele, wie die teilweise ausgehen. Es war jetzt natürlich auch in dem Fall die Niederlage One-Score-Game bei den Chiefs zum Beispiel. Es gibt einige Teams, wo ich zumindest mir jetzt so ein bisschen die Spiele angucke, die Ergebnisse angucke und sage, okay, das hätte man vor der Saison vielleicht auch anders getippt oder hätte man vielleicht nicht so erwartet, dass es so läuft. Und dementsprechend kann viel passieren. Ob sie natürlich noch mal so viel Titelchancen dann in dem Moment bekommen in den nächsten Jahren, wenn auch die größeren Kaderumstellungen noch mal anstehen, das wird man dann letztlich sehen müssen. Aber abschreiben würde ich es auf jeden Fall noch nicht.
Okay, gibt es noch etwas, was du zum bisherigen Football-Wochenende sagen möchtest?
Ich habe
außer den Titel von Miami.
Okay. Ja, da kommen wir ja gleich noch ausreichend zu.
Würde ich jetzt gerne über die Niederlage der Dolphins gegen die Panthers reden. Und ich würde gerne diesmal das Ganze etwas anders aufziehen, nämlich wie ich das Spiel wahrgenommen habe und dann immer deine Einschätzung dazu sehen. Also, erster Drive von uns. Wir haben ja entschieden, dass wir den Ball bekommen direkt. Haben wir tatsächlich 10 Offensive Plays haben wir gemacht. Davon waren 8 Pässe. Keyplay war tatsächlich ein 34-Yards-Pass auf Darren Waller. Das war auf einer Seam-Round. Aber dann haben wir zweimal versucht zu laufen, haben noch einen Sack kassiert und haben dann nur ein Field-Goal gemacht. Haben dann aber direkt bei den Panthers hat unser Pass-Rush zugeschnappt und hat einen Fumble recovered. Dann hatten wir unsere zweite Possession. Da war es dann auch tatsächlich solides Passspiel. Tatsächlich auch hier wieder Waller im Mittelpunkt. Für 6, für 13, nochmal für 13 Yards. Und dann tatsächlich hat Devin A-Chain vollendet, sodass wir 10-0 geführt haben. Dann haben wir direkt eine Interception von Micah Fitzpatrick bekommen. Da habe ich auch gedacht, so, jetzt sind wir wirklich im Spiel. Das sieht ja souverän aus. Wir haben dann die unsere dritte Possession gehabt, unseren dritten Drive. Und haben auch da wieder ordentlich gepasst. Auch da wieder Waller, der als Red Zone Target alles überragt hat. Und es stand 17-0. Und wir sind schon tief im zweiten Viertel mit langen Plays, 2 Takeaways. Und ich habe gedacht, wow, das sieht souverän aus. Wie hast du das wahrgenommen bis dahin?
Ja, ehrlicherweise relativ genauso. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe das Spiel jetzt nur in einer Zusammenfassung gesehen. Das heißt, nicht komplett alle Plays, aber es wirkte definitiv, zumindest auch auf der offensiven Seite so, als würde man deutlich besser ins Spiel kommen, als man es vielleicht auch in einigen anderen Spielen getan hat. Und als würde man eben auch einen soliden Gameplan an der Hand haben, der zu funktionieren scheint. Abgesehen ein wenig von der Tatsache, dass das Run-Game auch da nicht so richtig ins Laufen kam, aber zumindest macht es da noch nicht diesen katastrophalen Eindruck, den wir vielleicht am Ende dann technisch sehen. Und was ich eben sagen muss, so viel man vielleicht am Anfang über dieses Signing von Waller so ein bisschen überrascht war, muss ich sagen, insbesondere in den letzten beiden Spielen, seitdem er mit dabei ist, er ist in bestimmten Situationen wieder ein Target, was ein bisschen Variabilität reinbringt, aufgrund dessen, dass er eben doch eher so ein Receiving Tight End nochmal ist. Ja, und spielt in dem Moment eigentlich relativ sehr soliden Football und bringt halt uns auch die Punkte aufs Board am Ende des Tages.
So wirkte es zumindest, ja. Naja, es ging dann weiter, dann kamen die Panthers und man kann mit unserer derzeitigen Defense immer nicht alles ausschließen. Die Panthers haben dann einen guten Drive hingelegt, vor allen Dingen auf dem Boden mit Backup Running Back Rico Dowdle, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, dass er der Running Back schlechthin ist, aber auch Pässe auf McMillan und auf Leggett führen dazu, dass letztendlich schließlich ein guter Drive zustande kam und die Panthers auf 17-7 verkürzt haben. Dann hatten wir noch 3 Minuten 18 auf der Uhr. Wir haben vor der Two-Minute-Warning 2 Plays gemacht mit 5 Yards und nach dem Two-Minute-Warning haben wir dann einen Pass versucht, aber da wurde Tua gesackt und es ging zu einem Punt. Und das war dann unser erstes Three and Out. Und Carolina bekam den Ball zurück mit 1,47 auf der Uhr. Rico Dowdle macht direkt einen 25-Yard-Run. Und letztendlich endet das Ganze mit auslaufender Uhr mit einem Field Goal für die Panthers und zur Halbzeit steht 17-10. Und wie hast du dann dementsprechend das Ergebnis dann zu der Halbzeit in dem Moment wahrgenommen?
Ja, ich glaube, auf der einen Seite war ich immer noch recht zufrieden, so wie es lief. Ich meine, wir haben, wie gesagt, 17 Punkte, ersten 2 Viertel aufs Board gebracht. Das ist in dem Moment erstmal eine solide Leistung, wenn man sich das so anschaut und man hatte einen relativ guten Eindruck. Auf der anderen Seite fing ich da schon so ein bisschen an, auch wenn man es so mitbekommt, mir Sorgen um unsere Run-Defense zu machen, weil da, wie gesagt, schon einige deutliche Lücken drin waren und das ja so ein bisschen immer noch eigentlich so die Defense-Verteidigung war, die wir, sage ich mal, immer positiver gesehen haben. Insbesondere auch wieder so ein bisschen das Thema, eigentlich müssen wir an der Line möglichst den Druck machen, ja, weil gerade die Secondary immer noch, ja, hier und da dann doch deutliche Schwächen einfach nochmal zeigt. Und ich sag mal so, es war so dieses Thema, dass dieses Play so ein erster, ja, kleiner Nackenschlag vielleicht war oder hätte sein können fürs Momentum, hatte aber die Hoffnung, dass eigentlich die doch recht solide erste Halbzeit sozusagen uns ja in die zweite auch so ein bisschen trägt.
Ja, ich habe das auch so ähnlich gesehen. Ich habe gesagt, okay, mit unserer Defense können wir auch ein schlechtes Panthers-Team nicht vollends ausschalten. Aber ich habe dann gedacht, naja gut, die ersten 1,5 Viertel waren so souverän. Jetzt liegen wir vielleicht 10 Punkte drüber. Letztendlich hatten wir in der ersten Halbzeit einen schlechten Drive. Tatsächlich das Three and Out. Da hätte ich mir gewünscht, dass wir ein bisschen mehr Zeit von der Uhr nehmen. Ein First Down hätte es gebracht. Dann wäre ich zufrieden gewesen. Aber ich habe mir noch keine großen Sorgen gemacht. Ich habe gesagt, ja, okay. Enger als das Spiel ist weiter auseinander, als der Score jetzt ausmacht. So habe ich es zumindest gedacht. Dann kommen wir nach der Halbzeit raus und kassieren einen 53-Yard von Dowdle. Dann hält die Defense aber, es gibt ein Field Goal. Und was haben wir als nächstes? Wir haben einen schönen Pass auf Waddle, aber Holding. Dann Tanner Connor für 15 Yards. Dann muss er 5 Yards scramblen, aber punten. Wieder sind die Panthers dran und dann. Auch die sind hier so weit, dass sie 3 and out sind. Auch wir sind danach wieder relativ schnell raus und es scheint so, als würde keiner punkten können. Ich habe mir an der Stelle jetzt schon Sorgen gemacht, am Ende des dritten Viertels. Hatten wir den Ball. Da habe ich mir dementsprechend schon Sorgen gemacht, weil ich gesagt habe, oh, die Offense kriegt nichts mehr auf die Reihe. Wir können den Run nicht stoppen. Es steht 17-10 und ich hatte in meiner Preview gesagt, naja, wir wollen doch mindestens mit einem Two-Score-Game ins letzte Viertel gehen und dann einen langen Drive hinlegen. Und irgendwie fehlte mir das. Was hast du Ende des dritten Viertels gedacht?
Ja, also da muss ich Da war halt so ein bisschen dieser Knackpunkt. Dieses Viertel hat wirklich komplettes Gegenteil. Wir sind aus der Halbzeit gekommen, haben ja eigentlich nichts mehr zusammenbekommen. Und da hatte ich mich dann schon auch so ein bisschen gefragt, boah, wo soll das, sage ich mal, hinführen? Vor allen Dingen auch, weil man so ein bisschen immer mehr das Gefühl auch gewonnen hat, dass gerade offensiv eben der Run nicht funktioniert, dass aber auch nicht so richtig eine Möglichkeit der Anpassung scheinbar besteht oder bestand, weil ja die Mitte gerade auch in der ersten Halbzeit immer zu war, aber auch diese Outside-Runs nicht funktioniert haben und ja, hier und da einige der auch Passversuche recht ja hektisch manchmal wieder wirkten und ja, in doch auch Situationen gebracht wurden, wo man sagen muss, oh, war eng. Ich meine, Tua kann diese engen Fenster treffen, aber ja, manche waren da auch, glaube ich, ein bisschen dem Druck dann auch geschuldet, dass sie tatsächlich sehr unsauber kamen.
Ich muss mich auch gerade korrigieren. Ich habe gesagt 17 zu 13. Also wir hatten eine 4-Punkte-Führung, die wir da quasi ins letzte Viertel mitgenommen haben. Da waren wir dann ja 3 and out. Und ich möchte jetzt nochmal die Possessions sagen. Die erste Possession, 11 Plays, 48 Yard, Field Goal. Die zweite Possession, 14 Plays, 58 Yards, Touchdown. Dann 5 Plays, 49 Yards, Touchdown. Und dann 3 Plays, minus 5 Yards, Punt. 3 Plays, 7 Yards, Punt. 5 Plays, 13 Yards, Punt. 3 Plays, 3 Yards, Punt. Also bis auf ein Play danach immer 3 and out. Aber die Panthers haben auch noch nicht besser gespielt. Auch sie haben kamen dann erstmal zum 3 and out. Aber auch wir wieder 3 and out. Ja, dann kamen die Panthers dran und ja, es kam wieder, wie es kommen musste, 43 Yards bei einem Runplay, dann weiter Run und dann führen die Panthers plötzlich 20 zu 17. Hast du geglaubt, dass wir da das Spiel noch drehen können?
Boah, also geglaubt vielleicht nicht mehr unbedingt. Gehofft natürlich, weil man auch irgendwo sagen muss, wie kann man in Anführungsstrichen offensiv zwei so krass unterschiedliche Gesichter haben? Also entweder war die Defensivanpassung bei Carolina jetzt so stark und gut, dass man es nicht mehr hinbekommen hat, oder wir haben offensiv halt einfach auch keine Anpassung vorgenommen, die ja gefruchtet haben. Aber ja, geglaubt nicht mehr unbedingt, dass man das noch holt, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit geht natürlich runter, wenn man eben sieht, wie stark man abgebaut hat, einfach im Verlauf dieses Viertels.
Ja, ich habe zu dem Zeitpunkt gesagt, wir haben noch über 6 Minuten auf der Uhr oder 6 Minuten auf der Uhr. Das ist genug Zeit. Jetzt muss Tua und das Team beweisen, dass die Kritik fehl am Platze war. Naja, und dann kommt erstmal Malik Washington mit einem 40-Yard-Kickoff-Return. Ja, und dann kommt die Bombe von Tua, 46 Yards auf Waddle. Die zeigt ja, dass unsere Offense offensiv war und wir führen wieder. Jetzt muss die Defense nur noch halten. Und das ist natürlich relativ schwierig, weil tatsächlich dann die Panthers in ihrer nächsten Possession einfach runterlaufen und auch passen, aber vor allen Dingen auch immer wieder laufen und strafen, das Ganze zunichte machen und mit 1,59 auf der Uhr wieder die Führung übernehmen. Und da habe ich dann nicht mehr dran geglaubt. Und tatsächlich war es dann auch so, wir hatten mit 2 Minuten hatten wir eigentlich noch Zeit. Und dann panten wir den Ball mit 3 Punkten Rückstand. Oder war es mit 3 Punkten Rückstand und noch 1:03 auf der Uhr. Was zur Hölle soll das? Kannst du mir das erklären?
Nee, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, vor allen Dingen, weil man ja gerade auch einen Drive vorher gesehen hat, dass zum Beispiel auch dieser lange Ball auf Waddle, dass solche Plays möglich sind. Und in dem Moment, ehrlicherweise, es ist deine letzte Chance, selbst wenn du den 4. Versuch eben nicht schaffst und ausspielst, dann hast du aber alles Mögliche getan. So ist die Coaching-Entscheidung im Endeffekt das Vertrauen scheinbar nochmal in die Defense zu legen, dass wir es schaffen, diesen Drive nochmal so zu stoppen, dass wir nochmal in Ballbesitz kommen scheinbar. Und das Vertrauen hätte ich ehrlicherweise nicht gehabt in unsere Defense dem Moment, weil sie dass jetzt das ganze Spiel, insbesondere das Run-Game, natürlich uns massivst gefährlich geworden ist. Und da hätte ich, glaube ich, nicht das Vertrauen gehabt zu sagen, wir schaffen es in 3-and-out jetzt innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Minute nochmal zu spielen, zu erreichen.
Habe ich genauso gesehen. Und trotzdem, zuerst macht Dowdle dann 3 Yards, dann wir callen einen Timeout, dann nochmal 2 Yards von Dowdle, wir callen wieder einen Timeout, es sind noch 55 Sekunden auf der Uhr. Und es ist, da habe ich gedacht, yo, wir halten es und wir kommen nochmal in den Ball, wir haben nochmal eine Chance, zum vielleicht sogar auf die Overtime, indem wir nochmal in Field Goal Range kommen. Und dann kommt dieser Ball, diese tiefe Route, man vertraut da tatsächlich einem Bryce Young, und der Ball war relativ deutlich, dass der incomplete wird. Und dann kriegt Jack Jones eine Pass Interference. Mit dieser Pass Interference gab es ein neues First Down für Carolina und die konnten die Uhr durchlaufen lassen. Hast du das als Strafe gesehen?
Ehrlicherweise hab ich jetzt, als ich das Spiel nachgeguckt habe, leider auf dem mobilen Endgerät, und ich weiß nicht, was mit diesem Zusammenschnitt war, aber man hat im Kameraausschnitt diese Szene gar nicht groß gesehen zwischen den beiden. Und deswegen war ich sehr verwundert, als ich auf dem Display den Moment einfach nur eine gelbe Flagge fliegen sehe und wusste den Moment, okay, es muss irgendwie ein Pass Interference Call sein, aber war sehr verwundert, wo der auf einmal herkam, weil ich da erst nichts gesehen hatte sozusagen. Von daher kann ich zur genauen Situation in dem Moment sagen, ob ich den gecallt hätte oder ob man den callen kann oder nicht, kann ich tatsächlich gar nicht eine Meinung abgeben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Entscheidung hart, aber vertretbar. Ich muss sagen, man kann sie geben und den Fehler haben wir halt vorher gemacht. Und den Fehler muss man auch Mike McDaniel ankreiden, weil in der Situation hätte man der Defense, glaube ich, nicht vertrauen dürfen. Gerade wenn man weiß, dass man den schlechtesten Cornerback-Room der Liga hat. Jetzt würde ich gern mal auf die Stats gucken. Denn es ist ja oft so, dass Tour dann gesagt wird, aber statistisch ist er ja gut. 27 Completions bei 36 Attempts, 256 Yards, eine Completion Percentage von 75%. Er hat 7,11 Yards pro Pass und 3 Touchdowns bei 3 Sacks kassiert. Wie würdest du dann dieses Stats bzw. Tours Leistung, also ist ein Rating von 122, einschätzen?
Ja, rein von den Zahlen her, wenn man sich das anguckt, oder von den Stats her, ist es jetzt definitiv erstmal kein schlechtes Spiel. Ja. Es ist natürlich auch nicht überragend am Ende des Tages, aber es ist jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, es war ein gebrauchter Tag oder so. Also da kennen wir definitiv andere Spiele, auch stat-technisch. Und was man eben sagen muss, man gewinnt im Endeffekt eigentlich schon mal alleine das Turnover-Game auch. Da waren auch wieder ein, zwei Pässe dabei, da waren wir, glaube ich, auch nicht unbedingt weit weg von einer Interception, die hätten auch passieren können, aber es wirkt erstmal rein von den Zahlen nach einem recht soliden bis guten Spiel.
Aber du hast es gerade eben gesagt, rein nach den Zahlen, und ich sage halt auch immer wieder, die Stats erzählen halt nicht alles. Was ich Tua auf jeden Fall zugestehen muss, ist, dass er einen Aufwärtstrend zeigt, er wird wieder besser, das muss er auch. Ich meine, er kommt von ganz unten fast schon. Ich würde sagen, dass er teilweise Bottom 5 gespielt hat diese Saison, auch wenn die Stats was anderes sagen. Aber es gibt eine Szene im Spiel, und ich weiß nicht, ob du die in der Zusammenfassung sehen konntest, die finde ich, die macht das, die mal lese mit Tour relativ deutlich, beziehungsweise mit dem ganzen Team, nicht nur Tour alleine. Und zwar haben wir eine Situation, Tour bekommt den Ball gesnappt und Tour sieht direkt, Tua sieht im Play direkt einen Passrusher auf sich zukommen. Und zwar einen freien Passrusher. Der Passrusher ist ungeblockt und stürmt auf ihn zu. Es ist ein, weiß gar nicht, ob es Passrush oder Blitz war. Und Tua sieht das. Und ich werfe Tua ja gerne mal vor, dass er ein schlechtes Gefühl für den Passrush hat. Das sieht man auch an einigen Stellen. Aber an der Stelle sage ich ganz klar, er sieht den Passrush. Jetzt hat er aber folgendes Problem. Der Snap ist schlecht. Das heißt, er kriegt den Ball und er braucht einen Moment, um sich zu setteln. Und weil Tua der Arm fehlt, muss er von der gesetteten Position aus werfen. Waddle versucht Separation zu kreieren und der Ball Tua überwirft Waddle. Was ich darauf auch hinauslege, ist, dass Tua nicht genug Zeit hatte, um sich zu setteln. Aber in meinen Augen, ich weiß nicht, hast du die Szene gesehen in der Zusammenfassung?
Ja, ja.
Ja. Also es ist nicht der Wurf zum Schluss hin, wo er einfach nur zu hoch wirft, wo ich meine von wegen, dass er wieder zu nervös war, sondern wirklich, wo er Waddle ein Stück, wirklich ein kurzes Stück überwirft, versucht dann ein enges Fenster zu treffen. Grundsätzlich finde ich gut, dass er den Wurf macht. Aber wenn man nochmal guckt, ist es folgendes. Tua hat sich in dem Moment, wo er den Ball hat und wo der Snap nicht eindeutig da ist und der Passrusher auf ihn zukommt, festgelegt, wo er den Ball hinwerfen will, ohne das Feld zu betrachten. Tua ist nicht in der Lage, das Play so weit zu verlängern, dass er sich einen Eindruck erwecken kann und hat dann nicht den Arm, um auf Plattform irgendwohin vernünftigen Pass anzubringen. Denn wenn man das Spiel von All 22 sieht, sieht man, dass es 2, 3 bessere Optionen gab, die auch frei waren als Waddle. Die Tua hätte mit 1, 2 Schritten beiseite das Play verlängern können und dann gut auch hätte treffen können und Yards after Catch haben können. Da hätte es nicht unbedingt die Bombe sein müssen. Und das werfe ich Tua in dem Moment vor. Kein Gefühl für den Passrush, Panik bekommen, in Anführungszeichen Panik, beziehungsweise dann zu sagen, okay, sich vorher festzulegen, ich werfe den Ball irgendwo anders hin und den Rest des Feldes nicht mehr zu beachten. So. Und selbst wenn er das tut, ja, selbst wenn der Ball ankommt, macht es die ganze Situation, das ja selber nicht besser, sondern das Ganze. So, und das finde ich, das zeigt sich das ganze Spiel über und das führt dieses Netz so ein bisschen ad absurdum. Jetzt muss man dazu sagen, Tua bekommt auch keine Hilfe. Insgesamt hat das Team 19 Rushing Yards gehabt, davon kommen 5 von Tua selber. Was sagst du dazu?
Ja, also wie gesagt, Run Game in diesem Spiel keinerlei Zugriff gehabt. In den ersten 2 Vierteln relativ auch häufig so probiert, diese Situation irgendwie durch die Mitte zu gehen. Die ist einfach dicht gewesen. Das hat man relativ schnell gesehen, dass da nicht viel passieren wird. Und die Outside-Runs teilweise auch wieder sehr weit nach außen. Also so viel Meter muss man irgendwie erstmal machen. Dafür hält unsere O-Line einfach nicht genug frei, kann nicht genug frei blocken auch, um diese Plays sozusagen in dem Moment lang genug am Leben zu halten, dass man überhaupt diese Yards machen kann von hinter der Line of Scrimmage nach außen. Ich war ehrlicherweise auch ein bisschen überfragt, ob es da noch eine Lösung irgendwie gibt in diesem Spiel. Aber scheinbar hat auch Mike McDaniel da keine gefunden, um das irgendwie zu umgehen. Und mit 19 beziehungsweise 14 oder 16 Yards Run, holst du natürlich kein Spiel. Wenn dir eine Variante weggenommen wird, und zwar so massiv weggenommen wird, dann holst du am Ende leider eigentlich auch kein Spiel.
Ich möchte dir jetzt noch eine Zahl nennen, und zwar 9 Tackles insgesamt. 9 Tackles hat unser First-Round-Pick Kenneth Grant. Weißt du, welcher Spieler in der gesamten Saison auch 9 Tackles hat?
Nee.
Jordan Phillips, unser 5-Runden-Pick. Auch Defensive Tackle, selbe Position, kaum Spielzeit, hat auch 9 Tackles. Was sagst du zu Kenneth Grant?
Ja, wenn man es jetzt rein von den Zahlen erstmal betrachtet, ehrlicherweise habe ich ihn mir so genau tatsächlich noch nicht angeguckt in den Spielen zum Teil, aber aufgrund dieser Stats, sage ich mal, oder nimmt man ihn vielleicht auch nicht so wahr. Ich finde es aber auch ehrlicherweise schwierig, Rookies generell so frühzeitig zu bewerten. Aber es macht halt in dem Moment, macht er keinen so großen Unterschied rein, dass man ihn jetzt in dem Moment wahrnehmen würde. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, finde ich unser Pass-Rush auf einigen Ebenen ist da noch definitiv Luft nach oben.
Sehe ich auch so. Ich persönlich habe halt folgendes Problem. Kenneth Grant und Savvy, unser Guard, sind auf ihren Positionen, und wie gesagt, man muss immer vorsichtig sein, ich habe jetzt mal PFF-Rankings dazu genommen, ich selber bin kein Fan von PFF-Rankings, die sollte man nicht als den Heiligen Gral ansehen, das sind auch nur Meinungen von Leuten, die das dementsprechend gucken, aber sie geben zumindest eine grobe Orientierung, das will ich manchmal zumindest ihnen zugutekommen lassen, und die Orientierung wäre in dem Fall, Kenneth Grant, schlechtester First-Rounder, schlechtester Defensive-Tackle-Rookie. Und Savvy, schlechtester gradeter Second-Rounder und schlechtester Guard aller Guards. Das ist übel, wenn unsere ersten beiden Picks quasi die schlechtesten Spieler der Liga sind.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und das geht jetzt, sage ich mal, wieder so ein bisschen in diese klassische Chris Greer Pick-Thematik rein, über die wir ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben, dass er ja Jahre dabei hat, wo mehr oder minder völlig daneben gegriffen wird und auf der anderen Seite natürlich auch einige Jahre dabei waren, wo mehr oder minder ja vieles oder fast alles irgendwie ein Treffer war oder auch der ein oder andere Überraschungspick dabei war, der sich dann gut rausgestellt hat. Aber ja, scheinbar hat man da eine deutlich andere Einschätzung von den Spielern gehabt für sich, fürs System und welchen Impact sie nehmen können, scheinbar, Stand jetzt zu dem, was wir eben zu sehen bekommen.
Gut, man muss jetzt natürlich auch sagen, das sind Rookies. Rookies dürfen Fehler machen und Rookies können sich immer noch verbessern, wenn sie ein hohes Ceiling haben und so weiter. Das kann immer passieren. Gut, ich will jetzt gar nicht so sehr nur auf Rookies rumhaken. Das wäre auch verkehrt. Aber ich finde, man muss es zumindest mal ansprechen, weil das doch für ein Problem sorgt, weil das eigentlich ein Qualitätssprung bei uns für uns sorgen sollte. Aber man sieht zum Beispiel an dem Patrick Paul, der letzte Saison nicht unbedingt als guter Tackle galt, obwohl viele gesagt haben, oh, 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 der Abfall zu Terron Armstead wird so groß sein. Patrick Paul liefert. Muss man in seinem zweiten Jahr liefert Patrick Paul. Und wenn Savvy und Kenneth Grant in ihrem zweiten Jahr liefern, bin ich auch zufrieden. Möchte ich hier vielleicht mal ganz klar zu Protokoll geben.
Definitiv, also da kann ich dir auch nur recht geben. Ich meine auch, Job Robinson letztes Jahr hat man am Anfang auch noch nicht so wahrgenommen gehabt.
Ja, war aber später Kandidat für Defensive Rookie of the Year, ne?
Genau, genau.
Also, es kann noch kommen. Ich habe jetzt allerdings noch eine ganz, ganz böse Überraschung für dich. Eine böse Überraschung. Ich fange mal an, meine Meinung zu Mike McDaniel zu ändern. Aber bevor ich das sage, frage ich dich mal nach deiner Meinung zu Mike McDaniel.
Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Ja, es geht ja am Ende um...
Erstmal, siehst du ihn noch länger über die Saison hinaus bei Miami oder nicht?
Das hängt, glaube ich, von vielen Faktoren noch nebenbei ab, die er nicht zwangsläufig in der Hand hat. Ich persönlich kann mir aber vorstellen, dass er noch bei Miami Coach bleiben kann. Weil, und das muss man ihm in dem Moment auch einfach anrechnen, er bisher es geschafft hat, sozusagen diese Franchise zumindest in gewisser Maße irgendwo wieder in Richtung einer erfolgreichen oder mehrerer erfolgreicher Saisons zu bringen. Und er für mich auch vom Coaching her, das, was zumindest jetzt erstmal gerade auch offensiv vielleicht passiert ist, deutlich besser ist als alles, was wir irgendwie so davor unterwegs hatten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, die kritischen Stimmen, die man eben immer mal wieder mitbekommt, dass er gegebenenfalls auch ein bisschen zu locker ist, ein bisschen zu sehr so der Nice Guy, sage ich mal. Das ist natürlich auch eine Kritik, die muss er sich gegebenenfalls vielleicht auch ein bisschen ja, zu Herzen nehmen. Ich glaube, du wirst die Persönlichkeit von ihm nicht ändern, darum geht's auch nicht. Aber ja, dass irgendwie gefühlt vielleicht nicht jeder machen kann, was er möchte, was man manchmal so ein bisschen irgendwie im Subtext irgendwie mitbekommen hat, da müsste er schon noch mal, wenn dann ran, meiner Meinung nach, sich da vielleicht auch noch mal ja, ein bisschen andere Stellschrauben vielleicht drehen. Und zudem müssen wir es auch schaffen, endlich mal Konstanz, sei es jetzt unter, sage ich mal, ihm auf der defensiven Seite oder sei es auch vorher unter Flores auf der offensiven Seite. Wir müssen es endlich mal schaffen, Konstanz irgendwie auch ein bisschen in die Coordinator-Stelle zu kriegen, die dann eben nicht vom Headcoach übernommen wird, weil jedes Jahr immer wieder irgendwie neue Systemeinführungen, das funktioniert auf Dauer auch einfach nicht.
Ja, wobei wir diesmal natürlich Weaver haben, der war ja auch letzte Saison und gerade da, wo wir die Kontinuität haben, sagt es ab. Ich muss ganz klar sagen, Miami, beziehungsweise McDaniel, ich liebe Mike McDaniel, ich liebe sein Playcalling, ich liebe sein Playdesign, Das finde ich großartig. Und ich finde dieses, was ihm jetzt vorgeworfen wird, dass er zu locker wäre, die Szenen. Ich finde, dass man Schleifer bräuchte oder ein Kalkscher Guy oder was auch immer. Das sind Forderungen, die für mich komplett an den Haaren dabei gezogen sind. Du hast es gerade eben schön gesagt, du kannst keinen Menschen und keinen Coach ändern. Und solange ein Coach Erfolg hat, ist jeder Stil gerechtfertigt. Und der Erfolg hängt meiner Meinung nach nicht vom Coaching-Stil ab. Dazu gibt es zu viele Beispiele für beide Richtungen, wo Leute damit Erfolg haben oder auch mit Mischungen. Also da gibt es wirklich verschiedenste Richtungen. Und ich glaube halt nicht, dass es deswegen notwendig ist, dass man jetzt diesen einen oder diesen anderen Typ braucht. Aber ein Headcoach braucht mehr. Und ich glaube, dass Mike McDaniel tatsächlich, er ist für das gesamte Team verantwortlich. Er kann sich nicht nur um die Offense kümmern. Und er muss natürlich in dem Bereich, gerade im Bereich der Offense, muss er zum Beispiel auch es schaffen, seinen Gameplan dementsprechend im Laufe des Spiels anzupassen. Und Carolina ist so ein eindeutiges Beispiel, das gibt es leider mehrere Beispiele, wo er es nicht schafft, seinen Gameplan innerhalb des Spiels solche Adjustments vorzunehmen, dass die Offense weiter funktioniert. Und als sein Plan A 23 entschlüsselt wurde, war Miami auch quasi chancenlos in den nächsten Spielen. Ja, was heißt chancenlos? Nicht vollkommen chancenlos, aber es wurde immer schlechter. Deswegen sind wir auch zu Recht in der ersten Play-Runde ausgeschieden. Deswegen haben wir zu Recht auch die Division nicht gewonnen. Deswegen mutet es manchmal so ein bisschen an, als wäre Mike McDaniel das Headcoach ein One-Trick-Pony. Und wenn ich dann noch solche Entscheidungen habe, wie eine Minute vor Ende, das Force-Down nicht auszuspielen, oder noch nicht mal gerade bei den derzeitigen Geschichten, ich weiß nicht, wer Downset Talk hört, weiß, was mit den Bällen gerade los ist und mit den Special Teams, ein langes Field Goal zu versuchen. Ja, sorry, das ist für mich eine klare Fehlentscheidung. Das ist für mich eine klare Coaching-Fehlentscheidung und das sind eigentlich Fehler, die Rookie-Head-Coaches manchmal machen. Aber Mike McDaniel ist kein Rookie-Head-Coach mehr. Das ist er definitiv nicht. Und deswegen, ich sage nicht, dass ich Mike McDaniel aufgebe, aber ich fange langsam an, ihn kritischer zu sehen. Und das ist nicht schön, denn wenn ich das schon kritisch sehe und die Defense, auf die wir, vor allem die Defense-Line, auf der wir eigentlich große Stücke gelegt haben, nicht funktioniert, ja, und Tua sein Ceiling schon erreicht hat und wir mit Tua vielleicht auch nicht gewinnen, das ist zumindest ja meine Meinung, dann gibt es im Moment nicht viel, auf das ich mich freuen kann. So, wie siehst du das?
Ja, also dem Punkt sozusagen, dass du ihn jetzt kritischer siehst, muss man in dem Moment, weil gerade das Letzte, was du ansprichst, diese Coaching-Fehler, die hat man ihm in der ersten Saison irgendwie noch, ja, ich sag mal so, da sagt man, ja, ist halt Rookie-Head-Coach, ist okay. Mittlerweile sollte er es besser wissen. Wie gesagt, scheinbar hat er das Vertrauen in die Defense gehabt. Man hat diese Flagge bekommen. Hätte man die nicht bekommen, hätte es in dem Moment ihm vielleicht auch recht gegeben. Das kann man im Nachhinein natürlich auch immer ein bisschen besser dann drüber reden als in der Situation. Aber normalerweise hätte es durch den vierten Versuch auch einfach probieren können, auszuspielen. Das sind Sachen auf jeden Fall, die muss man ihm langsam als Kritikpunkt so ein bisschen eben auch anlasten. Auch diese Gameplan-Umstellung, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, dass es da irgendwie scheinbar kein Mittel gab. Warum, wieso, weshalb auch immer. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, wie gesagt, ich bin auch McDaniel-Fan. Ich finde, er hat es geschafft, eben wie gesagt, eine Offense irgendwie erstmal auf die Beine zu stellen, die natürlich gerade am Anfang eher so sehr krass gut funktioniert hat, aber die auch immer noch funktioniert oder funktionieren kann. Eventuell durch die Verletzung von Hill jetzt auch nochmal anders, weil man eben ihn nicht mehr im System hat. Das kann positiv wie auch negativ sein. Trotzdem wünsche ich ihm gute Besserung und auch, ob er nochmal spielen kann. Ich hoffe, dass er nochmal spielen kann, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich hoffe ehrlicherweise, dass wir eigentlich mit McDaniel noch jemanden haben, der auch nach der Saison noch da ist, weil ansonsten ich auch ein bisschen die Sorge sehe, dass wenn man sich dann wieder zwangsläufig um einen neuen Headcoach sorgt, diese ja, Meinungen vielleicht, man braucht diesen in Anführungsstrichen Schleifer etc. dazu führen, dass wir wieder in die komplette Gegenteiligkeit verfallen bei der Suche und eventuell wieder in so eine, ich will es jetzt nicht Flores-Thematik nennen, aber eben auch wieder eventuell oft nach so jemanden suchen, was wir gesehen haben, was auch nicht funktioniert hat. Also, und das ist das, was du ja auch meintest. Es gibt für beide Arten von Coaching-Stilen positiv wie negativ Beispiele. Und ja, da ist für mich die Frage, wen würde man eventuell dann holen? Aber das auch abhängig vom General Manager natürlich nochmal.
Ich werde jetzt dir eine neue Theorie noch verkünden, wo ich definitiv sagen möchte, es ist nicht meine Meinung, aber ich würde deine Meinung würde mich interessieren. Und zwar heißt es, es ist ganz klar, dass die Tour von Zeit in Miami zu Ende ist und deswegen, und dass diese Saison hier nirgendwo hinführt und deswegen macht es keinen Sinn mehr, Tua spielen zu lassen, sondern wir sollten Quinn Ewers oder Ewers, boah, ich kenne noch nicht mal den Namen vernünftig, wollte ich immer mal nachgeguckt haben, auf den Platz holen, um zu sehen, was wir von ihm haben. Denn schlechter kann es mit ihm auch nicht laufen. Und so weiß man zumindest, ob man einen Rookie für die Zukunft hat.
Boah.
Es ist nicht meine Geschichte, es kommt von einer von der Fanseite.
Mhm. Ja, ist, finde ich, eine sehr harte Aussage. Auf der einen Seite natürlich in Anführungsstrichen eine Aussage, die man treffen kann, wenn man jetzt auf den Punkt guckt, ob man wissen möchte, ob Quinn etwas mehr kann als das, was er in der Preseason gezeigt hat, also auch auf, ja, gegen, sag ich mal, die A-Teams, in Anführungsstrichen, A-Line-Ups der Teams, bestehen kann. Natürlich ist ein Punkt. Auf der anderen Seite, ehrlicherweise, ein Quarterback wie Tua auf die Bank zu setzen für das, was du ihm bezahlst, muss man auch erstmal, den Move muss man wirklich erstmal bringen. Rein aus wirtschaftlicher Sicht macht das, finde ich, keinen Sinn. Und die große Frage, die auch noch dazu kommen würde, ist, wie festgelegt ist halt unser System auf Tour. Und wenn wir das letztes Jahr eben wieder gesehen haben, zu der Zeit, wo er eben verletzt war oder raus war, hat man eben gesehen, dass dieses System doch sehr zugeschnitten ist auf ihn und seinen Spielstil. Und wenn ein Quarterback diesen, ja, Quick Release nicht hat, dann funktioniert dieses System nicht so wirklich. Und ehrlicherweise, einen Rookie hinter diese O-Line zu stellen, ja, fände ich, glaube ich, eher, dass man ihn dann verbrennt oder verheizt, als dass es, glaube ich, förderlich ist, ihn hinter so einer Line zu testen. Von daher würde ich ehrlicherweise Tua nicht benchen, trotz der Tatsache, dass die Saison gerade, ja, mehr oder minder eigentlich zu nichts mehr zu führen scheint.
Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Also natürlich kann man Quinn Ewers oder sonst was oder auch Zach Wilson ausprobieren Richtung Ende der Saison. Auch glaube ich, dass Tua, ich persönlich glaube, dass das Tua keine Zukunft in Miami haben wird oder haben sollte. Auch da gibt es mit Sicherheit Leute, die anderer Meinung sind. Ich bin auch der Meinung, dass jemand wie Mike McDaniel es schaffen sollte, sein System umzustellen. Aber das ist natürlich hinter so einer Line auch noch ein Problem, ohne Run-Game. Das heißt, wo ein junger Spieler auch keine Chance hat oder sowas. Von daher macht das für mich auch wenig Sinn. Danny, gibt es noch was, was du zum Spiel vom Wochenende sagen möchtest? Vom letzten Wochenende?
Nee, ich glaube ehrlicherweise nicht, außer dass ich es mehr als schade fand, dass wir dieses Spiel so aus der Hand gegeben haben, beziehungsweise Carolina scheinbar die massiv besseren Anpassungen für die zweite Halbzeit gefunden hat. Und dass ja das Spiel, wo eben zwei scheinbar gleichwertige Teams aufeinander getroffen sind, sage ich mal, auch hier wieder ergebnistechnisch am Ende uns ein bisschen gezeigt haben, dass wir offensiv Minimum 30 Punkte aufs Board bringen müssen, um Spiele zu gewinnen, eigentlich mehr oder minder, weil wir defensiv es nicht schaffen, die Teams weit unter 30 Punkten zu halten, sozusagen, oder unter 25.
Oh, okay, dann habe ich direkt mal die Frage. Du musst ja jetzt gleich gehen. und Finn kommt. Und den, da werden wir am Ende natürlich auch tippen. Aber schon mal jetzt noch mal das Over-Under für das Spiel gegen die Chargers. Liegt bei 43,5 Punkten. Wir spielen in Miami und die Chargers sind trotzdem mit 4,5 Punkten Favorit. Dann tipp mal den Spread und nimmst du das Over oder nimmst du das Under?
Also ich würde, was war's, Over 45?
43,5.
44. Ehrlicherweise, also ich würde, glaube ich, auf das Over gehen, weil wenn die Offensive funktioniert, können wir definitiv unsere mehr als 20 Punkte machen. Und ja, defensiv gehen wir ja eigentlich im Durchschnitt auch davon aus, dass wir mehr als 20 bekommen. Also gehe ich mit dem Over. Ich bin Dolphins-Fan und ich habe die Hoffnung, und da gerade auch zu Hause, dass wir in der Regel meistens ja ein bisschen besser nochmal performen. Außerdem glaube ich, wäre es so aus der Positivschlagzeile so ein bisschen diese Tua-Herbert-Geschichte, die uns ja auch irgendwie immer wieder um die Ohren fliegt, diskussionstechnisch. Das hoffe ich auf einen Sieg für Miami. Es wird aber definitiv eine knappe Kiste werden. Wir gewinnen mit 3.
Okay. Danny, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten, damit du zu dem Thema kommst. Und Finn wartet auch schon vor der Tür, mit dem wir jetzt über die Chargers reden. Bis dann, Danny.
Bis dann, ciao.
Ja, und wie angekündigt, darf ich hier unseren Gast begrüßen. Finn vom Blitztalk, beziehungsweise Blitztalk Germany, beziehungsweise was auch immer. Das wird uns der Finn mit Sicherheit gleich erklären. Hallo, Finn.
Ja, hi, danke für die Einladung. Genau, auf Twitter findet man uns unter German Blitztalk, auf Spotify und allen anderen Plattformen auf, als Blitztalk einfach nur. Also verstehe die Verwirrung, aber eigentlich recht simpel, einfach Blitztalk. Ich glaube, dann findet ihr uns bei allen Plattformen, soweit man schauen kann.
Für alle, die dich nicht kennen, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, über deinen Podcast und über die deutsche Chargers Community.
Ja, total gern. Also ich bin 2016 Fan geworden. Damals war ich mit meiner Familie an der West Coast und dann eben in San Diego beim Chargers-Spiel. Und das hat es dann komplett hängen geblieben und hat sich immer mehr ausgeweitet, bis ich dann vor rund 3,5 Jahren circa mit Basti und mit Dorian einen Podcast, eben den Blitztalk, gestartet habe, wo wir jetzt seitdem jede Woche mindestens einmal über die Chargers reden, immer so an die 2 Stunden lang. Ich glaube, wir haben jetzt fast 180 Folgen oder sowas auch mittlerweile und leiden bei den Chargers mit, soweit es geht, und freuen uns natürlich auch, wenn es mal gut läuft, aber haben auf jeden Fall beim Blitztalk immer unseren Spaß, egal wie das Outcome vom Spiel ist.
Ja, Spaß ist das passende Wort. Ich glaube, letztes Wochenende hattet ihr nicht so viel Spaß. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ihr habt 27-10 gegen die Washington Commanders verloren.
Jo, tut immer noch weh, sagen wir es mal so. Erste Viertel war noch ganz schön und danach ging es steil bergab. Und ja, wir haben auch später noch unsere Aufnahme. Ich freue mich überhaupt nicht drüber zu reden, weil das Spiel war echt grauenhaft.
Ja gut, da geht es dir so ähnlich wie uns. Ich würde am liebsten sagen, geteiltes Leid ist halbes Leid. Aber ihr führt ja eure Division immer noch an. Mit 3-2. Ne? Seid ihr deutlich vorne? Ihr seid vor den Broncos? Ihr seid vor den Chiefs? Wie sehen denn eure Pläne für die Saison aus?
Ja, also hätte es mich das vor 2 Wochen gefragt, wäre meine Antwort sicherlich anders ausgefallen, weil da sah alles noch ziemlich rosig aus mit 3-0-Start, alle 3 Division Rivals einmal geschlagen. Und da hat man schon so ein bisschen geträumt, dass man vielleicht dieses Jahr, dass es endlich soweit ist, die Chiefs vom Thron zu schlagen und vielleicht hier die Division mal zu übernehmen. Und ja, wir führen die Division ja Stand jetzt noch an. Aber es ist so, wie es jetzt gerade, so wie die Chargers gerade spielen und mit den ganzen Verletzungen, mit denen man zu kämpfen hat, muss man seine Erwartungen, glaube ich, so ein bisschen zurückschrauben und vielleicht eher wieder Richtung Wildcard-Spot schauen. Auch wenn man natürlich, wie gesagt, es ist noch eine lange Season, aber also ist noch alles möglich. Aber so wie es eben gerade läuft mit diesen 2 Niederlagen jetzt gerade gegen Giants und Commanders und einfach diesen unzähligen Verletzungen, gefühlt keine Offensive Line mehr, muss man vielleicht ein bisschen zurückschrauben und nicht mehr die gleichen Erwartungen stellen, wie man sie vor 2 Wochen noch hatte, als man mit 3-0 wirklich sehr, sehr gut aussah, gerade weil eben auch die Chiefs nicht gut gestartet sind, die Broncos nicht gut gestartet sind, die Raiders ohnehin, glaube ich, jetzt nicht der Rede wert sind. Und von dem her, ja, aber jetzt ist eben Woche 5 vorbei und Man zittert eher gerade ein bisschen und schaut eher nach hinten, was da gerade kommt. Broncos haben ja auch die Woche gleichgezogen, was den Win-Loss-Record angeht. Und ja, es ist noch ein weiter Weg, sagen wir es mal so.
Wie lange ist es denn, oder wie lange ist es her, dass ihr das letzte Mal in den Playoffs gewonnen habt?
Playoffs gewonnen, 2000, also Saison 2018. Playoffs war dann wahrscheinlich 2019. Aber das war eben gegen die Ravens damals, Wildcard-Runde in Lamar Jackson seiner ersten Season. Da haben wir das letzte Mal gewonnen. Aber es ist eine Weile her, seitdem ein paar Mal in die Playoffs geschafft. Aber dann auch immer sang- und klanglos oder irgendwie komplett dramatisch ausgeschieden. Und so wunderschön war es seitdem eigentlich nicht mehr, auch wenn es immer mal wieder ein paar Ups und Downs gab.
Justin Herbert, der gilt ja unbesehen als einer der besten Quarterbacks der Liga. Es gibt allerdings heiße Diskussionen. Also, ich weiß, dass das Spiel gegen euch, wo wir am Wochenende spielen, das ist kein Spiel Herbert gegen Tua. Aber es gab immer heiße Diskussionen drum, wer ist denn jetzt der Bessere? Und Justin Herbert hat letztendlich das bessere Ende für sich. Allgemein sagt man von wegen, er wäre jetzt der bessere Quarterback. Aber gewonnen hat er habt ihr mit ihm trotzdem nicht mehr.
Ja,
Warum nicht?
das stimmt.
Schmeißt ihr quasi euren Quarterback, der angeblich gut ist, vom Bus?
Ein bisschen. Sagen wir es mal so. Also, man könnte ihm sicherlich mehr zur Verfügung stellen und man tut sein Bestes. Und da ist so dieser Knackpunkt, da will ich jetzt gerade eben einen neuen GM, der reingekommen ist vor einem Jahr, mit Joe Ortiz gar nicht zu sehr kritisieren. Weil er hat Joe Alt auf 5 Overall geholt, statt einen Malik Nabers oder einen Rome Odunze oder einen Brock Bowers zu draften. Also man versucht ihm eine Offensive Line zur Verfügung zu stellen. Und wenn er eine O-Line hat, das hat man auch gerade die Season über die ersten 3 Wochen gesehen, und das war schon ohne Rashawn Slater, aber dann sieht er aus wie einer der Top 3, Top 5 Quarterbacks, wie man es jetzt nimmt. Und dann spielt er unfassbar gut. Das Problem ist, wenn er keine Offensive Line mehr hat, und ich glaube, da geht es wahrscheinlich so ziemlich jedem Quarterback so. Ab einem gewissen Punkt ist einfach ein normales Quarterback-Play nicht mehr möglich, wenn deine Offensive Line dir keine Zeit gibt, noch mit einer Haufen Penalties, dir deine erfolgreichen Plays dann auch wieder zerschlägt. Sowas gegen die Commanders jetzt ziemlich häufig letztes Wochenende. Und dann ist es irgendwo schwierig, wirklich eben das zu trennen, dass du natürlich auf einer Seite einen überragenden Quarterback hast. Auf der anderen Seite, ich verstehe ja die Kritikpunkte, dass man sagt, er hat noch nichts gewonnen, aber da gehört eben viel mit dazu, weil so wie nicht Tua gegen Herbert jetzt am Wochenende nur spielen eben die Dolphins gegen die Chargers. Und da gehört die Defense mit dazu, die unter Brandon Staley, bevor wir jetzt Jesse Minter bekommen haben, jedes Jahr in den Bottom 5 von der NFL gerankt sind. Dann eben die Offensive Line, wie angesprochen, und dann so die letzten Jahre teilweise auch nicht die größten Weapons auf Receiver gehabt haben, was sich jetzt eben die Season geändert hat. Und jetzt läuft man diese ganzen Injuries mit der O-Line rein. Deshalb, so richtig ist alles noch nicht zusammengekommen. Und es ist ja jetzt trotzdem auch nicht so, dass er uns nicht schon zweimal in die Playoffs geführt hat. Wenn es dann eben nicht läuft, das sind trotzdem nur ein Spiel jeweils. Klar, kann man mal einen schlechten Tag erwischen. Gerade gegen die Texans letztes Jahr hat er sein komplettes Interception-Total von der ganzen Regular Season in einem Spiel nochmal verdoppelt. Also 2 in der Regular Season, 4 in den Playoffs. Und ja, passiert. Wenn das im Laufe der Season einfach mal in Woche 10 oder sowas passiert, dann macht da wahrscheinlich keiner großes Drama draus. Und wenn es eben in Playoffs passiert, sieht es eben blöd aus. Kann man natürlich sagen, vielleicht ist er nicht klatsch genug, keine Ahnung, in den Playoffs. Vielleicht sind da die Nerven zu blank gelegen, aber das ist eben so ein kleines Sample Size. Ich glaube, so eine Aussage ist schwierig zu treffen, ehrlich gesagt.
Das heißt, ist euer Ziel denn jetzt ganz klar, die Saison endlich mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen mit Herbert?
Safe, ja. Also ich meine, was für ein Ziel will man sonst haben? Wenn man nicht gerade irgendwie tankt für einen Top-QB oder generell für einen Top-Pick, kann das einzige Ziel von jedem NFL-Team ja eigentlich nur sein, wir wollen in die Playoffs und wir wollen Playoff-Spiel mindestens gewinnen. Ich meine, eigentlich, so sehe ich das zumindest persönlich, ist jedes Jahr das Ziel, den Super Bowl zu gewinnen. Wie realistisch das am Ende ist, ist natürlich eine andere Sache. Aber das sollte das Ziel sein. Und wenn das nicht das Ziel ist, dann sollte gefälligst wahrscheinlich der Number One Overall Pick das Ziel sein, weil jedes Mal, wenn du so in diesem Zwischendrin bist, hoffst du, ich weiß jetzt nicht, wie es euch Dolphins-Fans geht, kannst du dir vielleicht auch gleich ein bisschen Perspektive setzen, aber hofft man ja trotzdem, dass das Team so weit kommt, wie es geht, um eben Erfolg zu haben. Und ob es jetzt mit Herbert ist oder ein Trey Lance, der vielleicht in 2 Wochen startet, weil Herbert hinter der Offensive Line einfach nur gekillt wird, ja, das muss nach wie vor das Ziel sein, weil dafür stellst du den Roster zusammen.
Ja, Copy. Also da bin ich komplett mit einverstanden. Ich sag auch immer von wegen, das Ziel ist vor der Saison die Super Bowl und ich will jedes Spiel gewinnen. Mir ist sogar der First Overall Pick scheißegal, denn wenn ich mal in die letzten Jahre oder Jahrzehnte gucke, hat der First Overall Pick auch nicht unbedingt was gebracht, auch nicht auf lange Sicht. Ja, von daher lieber gewinne ich, lieber spiele ich weiter vorne, das ist immer das Ziel. Aber da hast du mich tatsächlich erwischt und deswegen frage ich dann, wie realistisch ist es denn, dass ihr diese Saison euren ersten Playoff-Sieg mit Herbert holt? Also frage ich nach dem Realismus, nicht nach dem
Ziel. Ja, das stimmt. Okay, ich war schon kurz am Ansetzen, weil ich so gedacht habe, die Frage geht darauf hinaus, wie realistisch ist der Super Bowl-Sieg? Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen gerade die Erwartungen dämpfen vielleicht. Aber ein Playoff-Sieg, ganz ehrlich, also ich sehe es immer so, wenn du es in die Playoffs schaffst, ist auch ein Playoff-Sieg möglich. Weil in einem Playoff-Spiel, gerade wenn du einen Top-Quarterback hast und eine eigentlich gut gecoachte Defense beziehungsweise ein gut gecoachtes Team, hast du immer eine Chance, in der NFL zu gewinnen. Ich meine, das sieht man jedes Wochenende, dass irgendwelche Upsets von Teams kommen, wo man überhaupt nicht damit rechnet und die Teams trotzdem gewinnen. Deshalb, das große Ziel ist erstmal in die Playoffs zu kommen. Idealerweise natürlich als Division Champ, dass man auch mal, weil das ist wirklich sehr lang her, ein Playoff-Spiel hostet. Aber wenn man dann drin ist, glaube ich, hat man mit dem Team prinzipiell gegen so gut wie jedes Team in so einem One-Game-Setting eine Chance. Und da, also ist wahrscheinlich schwierig, jetzt Anfang Oktober sich festzulegen, wie realistisch das letztendlich ist. Weil die Chargers haben zwar viele Verletzungen bisher, aber das sind eigentlich, abgesehen von Rashawn Slater, alles Verletzungen, wo Spieler wieder zurückkommen sollten. Das heißt, wenn du dich lang genug im Playoff-Picture hältst und deine Spieler gesund zurückkommen und dann hoffentlich auch gesund bleiben, dann hast du eine Chance, wirklich dieses Team zu sein, das keiner in den Playoffs spielen will, weil du plötzlich ein echt gutes Team auf den Beinen hast, weil wenn alle gesund sind, dann sieht das Team nochmal ganz anders aus und tritt auch anders auf.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich sage auch immer, wenn man die Playoffs erreicht, ist immer vieles möglich, weil an einem Tag kann jedes Team jedes andere Team schlagen. Mhm. Das ist schon klar. Du redest gerade von Verletzungen. Wie sieht's denn da im Moment bei euch aus? Du hast schon von Rashawn Slater gesprochen, seines Zeichens. Was ist der bei euch? Left Tackle?
Eigentlich ja. Also ja. Und dann hat Joe Alt als Left Tackle übernommen.
Genau. Der fällt ja für die Saison sogar aus. Ich weiß es gar nicht.
Mhm. Ja.
Najee Harris, weiß ich, fällt aus. Joe Alt war zumindest verletzt. Nimm uns mal so ein bisschen mit durch euren Injury Report. Wie sieht's da aus?
Ja, total gerne. Also du hast schon gut angefangen. Ich meine, Rashawn Slater, kurz nach seiner riesen Contract-Extension in der Offseason, hat er sich eine Woche später verletzt und wird die ganze Season ausfallen. Dann ist eben Joe Alt auf Left Tackle gesprungen, der hat ja eigentlich Right Tackle gespielt. Der ist jetzt gerade verletzt und ich würde ehrlich gesagt noch nicht davon ausgehen, dass er gegen die Dolphins wieder zurückkommt. Ich glaube, das braucht noch 1-2 Wochen länger. Dann ist in der Offensive Line Mekhi Becton die ganze Zeit angeschlagen, dann spielt er mal wieder, dann ist er wieder für einen Drive draußen, dann spielt er mal wieder. Also ganz schwierige Situation. Trey Pipkins hat sich letztes Wochenende jetzt auch noch verletzt, also der Right Tackle, der auch sehr wichtig gerade geworden ist durch die Rashawn Slater-Verletzung, weil die Backups dahinter wirklich sehr fragwürdig sind. Und dann eben Najee Harris, verletzt, hat man in der Offseason geholt. Und Marion Hampton hat sich jetzt letztes Wochenende verletzt. Der sah die letzten paar Wochen richtig, richtig gut aus. Ist auf Injured Reserve gegangen. Also wird jetzt die nächsten 4 Spiele mindestens fehlen. Und ja, das wäre in der Offense soweit eigentlich die meisten Sachen. Dann in der Defense fehlt in der Defensive Line und Khalil Mack, der natürlich so der gravierendste Ausfall da ist. Und Denzel Perryman auf Linebacker kommt demnächst wahrscheinlich wieder zurück, würde ich aber auch nicht gegen die Dolphins mitrechnen. Und ja, sonst in der Defense sind nicht so viele Injuries dabei. In Elijah Molden kann man da vielleicht noch nennen auf Safety. Aber eben die größte Position Group, die befallen ist von Verletzungen, ist die Offensive Line. Und da wird wirklich die Tiefe richtig getestet und die schneidet in den Test überhaupt nicht gut ab.
Okay, also du sagst jetzt, Najee Harris ist verletzt und Murray Hampton ist verletzt. Wer ist denn jetzt euer Running Back?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wahrscheinlich nominell werden Hassan Haskins und Kimani Vidal das Backfield carryen. Aber das ist wirklich alles andere als ideal, weil man hat in der Offseason viel in Running Back investiert. Man hat eben einen 6-Millionen-Vertrag mit Incentives noch zusätzlich für Najee Harris ausgegeben und einen First-Round-Pick für Marion Hampton ausgegeben. Und wenn dann beide sich verletzen, hast du natürlich für die Tiefe nicht sonderlich viel mehr in deinem Budget mit drin. Deshalb könnte das Run Game, das ja gegen die Dolphins Defense eigentlich ganz gut abschneidet vom Gegner, zumindest wenn man das Panthers-Spiel letzte Woche betrachtet, könnte
Ja
wirklich
gut,
ein
wir können
bisschen
keine Fliege
mager
stoppen,
werden.
also von daher.
Wie
Deswegen
bitte?
frage ich, wir können keine Fliege stoppen, deswegen frage ich, also selbst eine
Ja.
Fliege habe ich getackelt. Wie ist denn der Plan dann? Glaubt ihr, dass ihr mehr aufs Run-Game trotz allem setzt oder wollt ihr es jetzt durch die Luft versuchen mit Justin Herbert und euren Receivern?
Ja, das ist genau die Frage, die wir uns auch derzeit stellen, weil einerseits hast du eben keine Offensive Line, die gerade in Pass Protection Justin Herbert lang genug bewahren kann vor diesen ganzen Hits. Gerade die letzten 2 Wochen hat man es eben gesehen, dass du wirklich ein Passing Game in hohem Maße aufziehen kannst. Eigentlich brauchst du unbedingt das Run Game, das eben diese Last ein bisschen von Justin Herbert abnimmt und auch eben vor allem die Last von der Offensive Line ein bisschen abnimmt. Aber da, wie angesprochen, hast du jetzt eigentlich auch keinen wirklich guten Running Back mehr, sondern einen Hassan Haskins, den du eigentlich vielleicht für ein paar Carries im Spiel haben willst, wenn überhaupt. Und einen Kimani Vidal, der nicht mal einen 53-Man-Roster geschafft hat, sondern jetzt eben vom Practice Squad hochberufen wurde im letzten Spiel. Und das ist eben dieses Dilemma, das du gerade hast. Wie attackierst du die Dolphins Defense? Ich meine, Dolphins Defense sicherlich nicht die stärkste in der NFL, bisher auch nicht wirklich gut abgeschnitten. Vielleicht kommt uns das ein bisschen entgegen. Aber du musst eben eigentlich versuchen, es ein bisschen Balance zu halten und den Gameflow aufrechtzuerhalten, dass eben Justin Herbert nicht hinter dieser O-Line gekillt wird. Weil solange so viele Verletzte damit rumtun, die war selbst in allerbester Formation letztes Jahr nicht komplett überragend, weil die Interior O-Line nicht sonderlich gut war. Und jetzt, wenn du dann eben ein paar Practice-Squad-Spieler hast, die da starten, dann kann es wirklich sehr bitter werden, wenn du versuchst, 50 Mal zu passen in einem Spiel.
Ja, also meine Antwort ist ganz klar. Wir haben bisher noch gegen keinen Running Back tatsächlich gut ausgesehen. Wir haben viel für die Mitte der D-Line in die Mitte der D-Line investiert. Das sieht miserabel aus. Unsere Rookies der ersten beiden Runden sind bei PFF die schlechtesten Rookies und die schlechtesten Spieler auf ihren Positionen tatsächlich. Das sind Rookies, die dürfen Fehler machen. Alles gut. Kenneth Grant war unser Pick Nummer 13 und Savi, das ist unser Guard, für den haben wir sogar aggressiv hochgetradet. Das sind Rookies, die dürfen Fehler machen, aber das sind Schwachpunkte im Moment. Wir haben eigentlich neben dieser D-Line eigentlich einen formidablen Pass Rush, vor allen Dingen was den Speed im Pass Rush angeht. Chop Robinson, Jane Phillips, der aber im Moment ein Schatten seiner selbst ist, habe ich das Gefühl. Und ja, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Matthew Judon, den wir dazu geholt haben, und Bradley Chubb. Bradley Chubb, von dem ich am wenigsten halte, spielt fast noch am besten die Saison. Wir können kaum Druck ausüben auf den Quarterback. Und das, obwohl wir schon gegen schlechte Lines gespielt haben. Von daher wird es natürlich ein offenes Spiel anscheinend, wenn ihr so mit Verletzungen zu kämpfen habt. Wie reagiert Herbert denn auf Druck?
Eigentlich kann er damit relativ gut umgehen. Also ich erinnere mich noch an die Stats in seiner Rookie-Season, da war er, glaube ich, der beste Quarterback under pressure in dem Jahr. Seitdem spielt er immer noch nach wie vor extremst gut unter Druck. Aber natürlich, wie jeder andere Quarterback in der NFL auch, spielt jeder Quarterback eben auch besser, wenn er Zeit hat. Und die Frage ist natürlich auch Druck, inwiefern ist dieser Druck, also wenn er einfach nur diesen Pressure kriegt, damit kann er umgehen, da kann er trotzdem noch abliefern. Dafür ist er absolut gut genug. Das Problem ist, so wie es gegen die Commanders war, das gefühlt, weil wir Bradley Bozeman auf Center haben, der gar nichts gebacken kriegt, das Gefühl bei jedem Passplay ein Unblocked Rusher vom Gegner kommt. Und wenn du eben nach 1,5 Sekunden getackelt wirst, da kann kein Quarterback was gegen machen, da kannst du noch so gut sein. Und das ist eben derzeit das Problem. Wenn er einfach nur den Pressure kriegt, okay, wenn es eben jedes Mal in einem QB-Hit endet, obwohl er schon eine extremst schnelle Release-Time hat, dann läufst du eben dieses Problem, dass die Pass-Offense einfach nicht funktioniert.
Wie ist denn, oder was sind denn die Hauptwaffen von Justin Herbert?
Ja, die sehen dieses Jahr tatsächlich richtig, richtig gut aus. Letztes Jahr waren wir eigentlich nur auf Ladd McConkey angewiesen. Ich glaube, auch jeder, der in den Fantasy Football hatte, war auch ziemlich happy darüber, weil er gefühlt alle Targets bekommen hat, weil du letztes Jahr niemanden in dieser Offense hattest, der einen Ball fangen kann. Gott sei Dank hat sich ein Quentin Johnston irgendwie komplett verändert von letztem Jahr zu diesem Jahr. Frag mich nicht, wie das passiert ist, aber er sieht aus wie ein komplett anderer Spieler und ist eine richtig, richtig gute Weapon und spielt eine überragende Season auf Wide Receiver bisher. Und natürlich Keenan Allen, der verlorene Sohn, den wir in der Offseason zurückgeholt haben, dafür, dass er, ich glaube, 33 Jahre alt ist und nicht mehr der Schnellste ist, ist er trotzdem noch gefühlt jedes Mal offen bei jedem Third Down, eine absolute Weapon und hat eine überragende Connection mit Justin Herbert. Deshalb die Weapons, gerade auf Receiver, sehen echt gut aus. Auf Tight End kann man vielleicht ein Auge auf einen Ronde Gadsden haben, den Rookie Tight End. Der hatte zumindest einmal schon ein relativ gutes Spiel, seitdem ist er wieder ein bisschen abgetaucht. Aber der ist natürlich, also da, der ist zumindest relativ explosiv für einen Tight End und hat auch gewisses Trust schon von Justin Herbert sich verdient. Und eigentlich würde ich da jetzt gerne erzählen, dass wir noch einen Marion Hampton aus dem Backfield haben, der auch im Pass-Game extremst wichtig ist. Aber, wie wir es gerade eben schon besprochen haben, fällt der jetzt auch aus. Deshalb ist man wahrscheinlich auf diese drei Receiver hauptsächlich angewiesen, dass man die möglichst involviert bekommt.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das hört sich für meinen Ohren nicht so gut an. Wir haben, ich glaube, da stimmen mir die meisten Dolphins-Fans auch zu, den schlechtesten Cornerback-Room der Liga. Und wir können halt den Lauf stoppen. Das ist eine ziemlich blöde Kombination, wenn du außerdem noch, obwohl du einen individuellen starken Pass-Rush hast, wenn du dann keinen Druck noch auf den Quarterback ausüben kannst. Das ist, um genau zu sein, eine beschissene Kombination, die uns meiner Meinung nach zur schlechtesten Defense der Liga macht.
Mit Abstand. Ja, klingt auch so. Irgendwie, also, auch wenn man das sonst so rund um die NFL verfolgt hat, über die ersten paar Wochen war es gefühlt Cowboys-Defense, Dolphins-Defense und danach kommt lange nichts. Und dann,
ah, die Cowboys Ahnung, können den Ausdruck doch jetzt stoppen.
ja, das stimmt.
Tatsächlich, Gameplay, nach dem, was ich jetzt so höre, gibt es nur eine Chance für uns, zumindest defensiv, und das ist, wir müssen endlich Druck machen. Auch anscheinend wird euer Run-Game nicht so stark sein. Wir müssen euer Run-Game unter 100 Yards halten. Das wäre am allerbesten. Mhm. Das wird schwer genug, da wir normalerweise fast über 200 Yards auch an Backup-Running-Backs abgeben. Aber ja, wir müssen euer Run-Game unter 100 Yards halten. Und dann heißt es einfach nur Druck auf den Quarterback, weil unsere Receiver halt einfach nicht decken können. Und dann ist die beste Coverage, die du dann haben kannst, ist halt eben ein Pass-Rush. Und das ist die einzige Chance, die ich sehe, euch defensiv zu schlagen. Wie sieht das denn bei euch defensiv aus? Gibt es einen Spieler oder gibt es Leute, vor denen du, ja, Angst ist immer das falsche Wort, aber Respekt hast, wo du sagst, von wegen, die sind für uns gegen euch Kryptonit oder für euch gegen, du sortierst dir selber.
Ich verstehe, was du meinst. Also prinzipiell Kryptonit wüsste ich nicht, ob ihr da jetzt genau dieses Weapon, die Weapon habt, weil wo wir extremst allergisch gegen sind, ist gegen Rushing Quarterbacks. Da haben wir die letzten Wochen gegen Jackson Dart und Jaden Daniels wirklich schrecklich ausgesehen, auch schon die ersten Wochen mit Bo Nix und Patrick Mahomes. Und obwohl das jetzt nicht die allergrößten Runner sind, sah das auch nicht gut aus. Aber von der Dolphins Offense würde ich jetzt mal sagen, ist wahrscheinlich am gefährlichsten für uns Devon Achane, weil wir irgendwie über die letzten paar Wochen vergessen haben, wie man tackeln kann. Und wenn ihr dem den Ball aus dem Backfield rausgibt, dann ist der extrem schwer zu tackeln. Und wenn du da einen Tackle verpasst, dann kann das eben mal sehr, sehr explosiv werden. Deshalb würde ich sagen, hätte ich vor ihm am meisten Respekt, einfach weil unsere Defense, und frag mich nicht wieso, weil über die ersten paar Wochen sah das komplett anders aus. Da haben wir wirklich sehr diszipliniert gespielt, haben unsere Tackles gemacht und kamen damit auch echt gut durch. Und die Defense hat auch überragend abgeliefert. Und hier kann man es jetzt auch nicht groß auf die Injuries schieben, außer natürlich, dass Khalil Mack fehlt. Aber irgendwie haben wir über die letzten 2 Wochen keinen Zugriff mehr bekommen mit der Defense. Vielleicht lag es einfach daran, dass wir gegen 2 Rushing Quarterbacks gespielt haben, aber vielleicht sind da noch ein paar andere Gründe mit dabei. Und das macht mir ein bisschen Sorgen gegen die Dolphins Offense, weil die, wenn sie was ist, natürlich sehr explosiv ist. Und wenn man da einen kleinen Fehler macht, wird er eben direkt bestraft.
Ja, nur leider bekommen wir es zuletzt nicht auf den Platz, die PS. Was hatten wir gegen die Panthers? Ich glaube, unter 30 Yards Run Game. Also, das ist schon äußerst übel. Aber du sagst es halt, hast jetzt schon viel über Spieler gesprochen und über Entwicklung und auch, dass es anders aussah. Ihr habt ja jetzt seit einiger Zeit, ich glaube, seit vorletzter Saison, wenn mich nicht alles täuscht, einen neuen Coach, Head Coach.
Ja.
Ich verwechsel sie immer. Ist es John Harbaugh?
Nee, Jim.
Jim. Ich sag ja, ich verwechsel sie immer, verdammt. Jim Harbaugh. Wie viel Zeit, also das Ziel muss ja der Super Bowl sein, wie viel Zeit bekommt er von euch, um realistisch, nein, nicht nur realistisch, um definitiv mindestens einen Playoff-Sieg einzufangen oder das Team zum absoluten Contender zu formen?
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich glaube, er hat von Chargers-Fans jetzt schon einen sehr hohen Stellenwert. Vielleicht auch dadurch, dass wir diesen krassen Kontrast hatten zu einem Brandon Staley, der es nach seiner ersten Season eigentlich komplett vergeigt hat und nicht mehr sich wirklich erholen konnte davon. Also ich persönlich, ich setze ihn überhaupt, also er sitzt nicht auf dem Hot Seat oder sowas, dafür war auch der Season Start zu gut. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die nächsten 2-3 Jahre er sowieso safe ist, einfach weil er jetzt schon gezeigt hat, wie schnell diese Entwicklung laufen kann. Weil im ersten Jahr haben wir es in die Playoffs geschafft, natürlich nicht gewonnen dort, aber wir haben es seinem ersten Jahr in die Playoffs geschafft. Und das, obwohl das Team nominell wahrscheinlich eher schlechter aufgestellt war, als es im Jahr davor unter Brandon Staley noch war, wo man sang- und klanglos untergegangen ist. Da braucht man sich gar nicht schönreden. Und von dem her, glaube ich, ist da jetzt nicht dieser direkte Stress sowas da. Aber natürlich ist die Erwartung trotzdem, dass man Richtung Playoffs schaut und zu einem Contender wird und die Chiefs vom Thron schlagen will. Wie am Anfang schon besprochen, das Ziel soll natürlich oder ist natürlich der Super Bowl nach wie vor. Das wäre zu schön, aber mir ist natürlich auch klar, dass es da mindestens 10 andere Teams in der AFC gibt, die ähnliche Ambitionen haben und auch sehr gute Quarterbacks haben. Und da ist es vielleicht jetzt auch ein bisschen dann, gewissermaßen muss man die Umstände entsprechend auch natürlich anschauen, weil wenn du in die Playoffs gehst und dein komplettes Team verletzt ist, hast du wahrscheinlich andere Erwartungen, als wenn du mit einem gesunden Roster in die Playoffs gehst und dir mehr erhoffst. Und dann ist natürlich auch immer, also da spielt viel mit rein. Ich würde ja jetzt in seiner zweiten Season am 5. Spieltag so noch überhaupt nichts jetzt groß kritisieren, weil bisher macht er einen richtig guten Job. Er gewinnt deutlich mehr Spiele, als er verliert und holt das Beste eigentlich aus dem Team raus, auch wenn natürlich da noch einiges Potenzial nach oben ist, wo ich mir aber sicher bin, dass er das auch noch ausschöpfen wird.
Ja, also wenn ich mir das bisher alles so anhöre, klar, ihr seid Favorit, schwieriges Spiel. Ich, defensiv habe ich meinen Gameplan schon gesagt. Speedrush, vielleicht viel mit Blitzen arbeiten, tatsächlich. Auf gut Deutsch gesagt, scheiß drauf, was in der Secondary passiert, weil da können wir eh nichts stoppen und versuchen, Druck auf den Quarterback auszuüben. Euch zwingen, zu versuchen, übers Run-Game zu kommen, das können wir zwar auch nicht stoppen, aber da habt ihr zumindest im Moment mit einer verletzungsgebeugten O-Line und eurem Third-String oder Fourth-String-Running-Back ordentliches Problem.
Ja.
Offensiv. Hast du jetzt gesagt, Devin Achane mit Speed ins Backfield bringen, das wird übers Run-Game natürlich schwierig. Am besten wäre, wenn wir das Run-Game hätten. Aber das heißt, wir müssen viel mit Yards After Catch arbeiten bei euch. Da eure Secondary, glaube ich, gar nicht so schlecht ist.
Ja, die spielt wirklich auf einem sehr hohen Niveau. Auch da wieder über die ersten 3 Wochen war es wirklich überragend an vielen Stellen. Seitdem hat es ein bisschen abgenommen. Aber die spielt trotzdem noch sehr enge Coverages und es ist der ein oder andere Coverage-Bust vielleicht mal mit dabei. Aber prinzipiell ist man da wirklich enger Mann und spielt das wirklich richtig, richtig gut. Und das, obwohl jetzt das Personal vielleicht nicht das, die großen Namen sind, sag ich mal so.
Also Nick Westbrook-Ikhine tatsächlich als Field-Stretcher nutzen, um da eventuell die Secondary zu testen. Ansonsten viel über Jalen Waddle und Devin A-Chain. Kurz mal Spiel, Yards after Catch. Darren Waller zwischendurch mal als Long-Target und dann ab und zu mal mit einem schnellen Receiver, zum Beispiel mit Malik Washington oder sowas, wieder einen End-Around oder sowas einbauen, um da stückchenweise vorwärts zu kommen. Aber das Butter und Brot muss halt eben das Run-Game bleiben. Denn ein enges Spiel, haben wir ja oft genug gesehen, gewinnen wir in der Regel nicht. Wie würdest du den Gameplan einschätzen, den die Chargers gegen uns abliefern müssen?
Ja, in der Offense würde ich sagen, sollte man vielleicht viel auf die Protections setzen und obwohl die Running Backs vielleicht ausfallen, trotzdem versuchen, den Ball zu laufen, einen Run zu etablieren. Wie du es ja auch so schön gesagt hast, eure Run-Defense ist nicht gut. Rico Dowdle ist jetzt auch nicht der allerbeste Running Back. Da hat man gesehen, was der für einen Schaden anrichten kann, wenn wir das vielleicht mit einem Kimani Vidal oder einem Hassan Haskins da einen guten Split rausfinden. Und es müssen keine 200 Yards sein. Ich gebe mich auch mit 100 zufrieden, wenn du die in den richtigen Momenten einsetzt und dann eben Herbert die Chance geben gegen die schwache Dolphins Secondary mit den wirklich guten Wide Receivers, mit Keenan, mit Quentin Johnston und Ladd McConkey, wirklich Schaden anzurichten. Und in der Defense einfach das Tackling versuchen zu verbessern, gar nicht die Spieler in Space lassen. Eben das, was du gerade angesprochen hast, eigentlich, dass man die Dolphins mit Yards after Catch in Szene setzen will, genau das sollte man vielleicht unterbinden und eben aufpassen, dass man defensiv nicht allzu löchrig unterwegs ist, weil ich glaube, ein Tour mit einem Jalen Waddle und den anderen Speedstern, das ist gefährlich genug, dass wenn man einen Fehler macht, es auch ausgenutzt werden kann. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, dass man disziplinierter wird. Das war das, was die letzten 2 Wochen davongekommen ist. Und sowohl in Offense als auch Defense auch einfach die Penalties zu minimieren, weil das war über die letzten 2 Wochen wirklich ein absoluter Skandal, wie schlecht das war von den Chargers, wie undiszipliniert, wie viele False Starts, Illegal Formations, Holdings und in der Defense genau das Gleiche. Deshalb, wenn man da sich nicht selbst immer ins Bein schießt, hat man, glaube ich, gar nicht so eine schlechte Chance.
Ja, ich glaube, dann haben wir das Spiel schon relativ rund gemacht, das Spiel für kommendes Wochenende. Möchtest du noch irgendwas zu dem Spiel sagen?
Nee, also ich bin wirklich gespannt. Vor ein paar Wochen hätte ich wahrscheinlich ein deutlich besseres Gefühl gehabt, aber es ist trotzdem ein Spiel aus Chargers Sicht, das du gewinnen musst. Die Dolphins spielen bisher keinen guten Football, ich glaube, da stimmst du mir auch zu. Ja. Und die nächsten Wochen werden für die Chargers noch deutlich härtere Teams zukommen und man kann es sich nicht erlauben, jetzt 3 Spiele in Folge zu verlieren, von denen, sage ich mal, zumindest 2 auf jeden Fall gegen Teams sind, die man schlagen kann. Und da muss man einfach den Turnaround schaffen. Auch wenn es die ganzen Verletzungen gibt, da gibt es keine Ausreden. Irgendwie muss man einen Weg finden, gegen die Dolphins zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein enges und spannendes Spiel. Und ja, viel mehr, glaube ich, habe ich dazu nicht zu sagen.
Finn, gibt es denn noch Fragen, die du an mich hast, über die Miami Dolphins?
Okay, du hast ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, die Tua-Herbert-Debatte, oder wir haben generell viel über Justin Herbert gesprochen. Wie siehst du denn die ganze Sache? Gerade jetzt, wo Tua vielleicht ein bisschen mehr struggelt als die Jahre davor, aber wie würdest du das so ein bisschen einordnen, nachdem es daher über Jahre, ich meine, ihr wart da wahrscheinlich auch nicht so viel dran beteiligt, sondern eher so in amerikanischen Netzwerken, aber da gab es ja immer diese Debatte, Justin Herbert oder Tua, weil sie eben nacheinander gedraftet wurden und die Karrieren in gewisser Maßen halt auch ähnliche Ups und Downs hatten. Aber wen findest du objektiv betrachtet besser und wieso ist es Justin Herbert?
Da sprichst du jetzt was Blödes an. Also, jeder, der den Dolphins Drive hört, weiß, ich war Pre-Draft immer mehr für Herbert. Tua ist die Saison absolut nicht in Form. Wir reden eigentlich jede Woche über Tua. Und das große Problem ist, dass Tua ein unheimlich sympathischer Mensch ist. Und dass Tua ein verdammt gutes Jahr hatte, das meiner persönlichen Meinung nach, das war das 2023er Jahr, da hat er sein Ceiling erreicht, in meinen Augen. Und viele sehen das aber als seine Baseline an. Das zeigt er jetzt gerade aber nicht. Im Gegenteil. Und sogar seine Stärken kommen dadurch, dass er nicht in Form ist, diese Saison nicht zum Tragen. Vielmehr werden seine Schwächen irgendwo überdeutlich. Und die haben mich persönlich mittlerweile zu der Überzeugung gebracht, dass Tua kein Quarterback ist, der dauerhaft in der NFL Erfolg haben wird. Das glaube ich tatsächlich nicht. Da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Also wir haben Meinungen von, der ist Franchise-Quarterback, bis zu, bei einem anderen Team in besseren Umständen wäre er deutlich besser. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass sein Skillset zu speziell ist, dass seine Schwächen seine Schwächen zu stark sind, und gehe davon aus, dass man sich auch über kurz oder lang, sobald es möglich ist, tatsächlich auch von Tua trennen muss und wird. Das ist ja, halt so ein bisschen bitter.
Kann ich verstehen.
Bei Justin Herbert sehe ich halt auch, dass Herbert bisher noch nichts gewonnen hat. Und er hat das bessere Team mittlerweile um sich herum. Aber auch Herbert hat tatsächlich noch nichts gewonnen. Ich mag die Spielweise von Herbert halt sehr. Es wird immer gesagt von wegen, dann ist er ja nicht so anders als Tua. Ich persönlich sehe ihn bei euch als den Kernstück des Teams. Mhm. Und sehe auch, dass ihr mit einem Herbert auf Dauer auch gewinnen werdet, wenn ihr dementsprechend den Rest bereitet. Für mich ist er, und jetzt kriege ich ganz, ganz böse Haue von allen Dolphins-Fans, die zuhören. Okay. Für mich ist er der zweitbeste Quarterback der Liga im Moment.
Mhm.
Ich sehe tatsächlich einen Patrick Mahomes vor ihm, aber auch ein Patrick Mahomes hat gezeigt, wie sehr er von seinen Umständen eigentlich auch abhängig ist. Das muss man immer rausrechnen, und dann wird's in den Top 5, 6 sowieso sehr, sehr knapp. Und ja, das ist meine persönliche Meinung zu Herbert. Da schwingt auch ein bisschen Pre-Draft meine Einschätzung natürlich noch mit drin und natürlich die momentane Enttäuschung über Tua. Denn eins muss man sagen, so schlecht Tua jetzt auch spielt, und das tut er wirklich, weiß man doch, dass das auch nicht sein normales Niveau ist. Also er kann deutlich besser spielen. Auch und würde normalerweise auch deutlich besser spielen, da kommt halt viel zusammen.
Ja, nein, kann ich wirklich absolut verstehen, die Einschätzung. Ich meine, Top 2 QB Herbert, ich glaube, so weit wird es sogar echt nicht gehen. Aber ich glaube, das ist auch dieses so ein bisschen Geschmackssache, und dann hat mal der eine ein gutes Spiel, dann hat man ein bisschen Recency Bias mit dabei und dann hat wieder der andere ein gutes
Spiel. Ich kann doch nicht leiden, ich kann Lamar Jackson nicht leiden.
Ich kann es verstehen. Ich glaube, also die Top 5 QBs in der NFL sind sich die meisten Leute einig, und wie dann die Reihenfolge ist, ganz ehrlich.
Ja, und da sehe ich zum Beispiel, einen Joe Burrow, sehe ich nicht in den Top 5. Tatsächlich. Da hört es dann ja schon wieder
jetzt bei jedem auf,
wenn ich
jetzt
das so sage. Ne? Also von daher.
Jetzt musst du mir deine Top 5 geben. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Wenn du kein Lamar-Fan bist, kein Josh Allen-Fan, Joe Burrow nicht in Top 5,
so, hau mal deine Top 5. Na gut, bei Holmes und Herbert habe ich schon gesagt. Ja. Er muss tatsächlich ein Stück weit überlegen. Ich bin tatsächlich, aber er ist noch nicht so weit, aber ich bin tatsächlich ein großer Drake-Fan. Drake May. Das wäre eine Überlegung. Jetzt müsste ich tatsächlich die ganzen Quarterbacks der Liga nochmal durchgehen, damit ich das soweit nicht übersehe. Persönlich mag ich auch Jordan Love sehr, wobei der zu große Schwankungen in sich drin hat. Mhm. Ich versuche jetzt gedanklich das so ein bisschen, zumindest irgendwo so ein bisschen da dran zu kommen. Ja gut, ich finde Daniel Jones unterschätzt, aber Top 5 sehe ich den auch nicht. Ich sehe auch Jalen Hurts nicht Top 5.
Vielleicht ein Stafford oder so noch?
Ich finde tatsächlich einen Baker Mayfield relativ weit oben für mich persönlich. Mhm. Einen Matthew Stafford ist für mich so weit oben. Da hat er lange gebraucht, um mich so von ihm zu überzeugen, ist ein Kyler Murray, den ich auch relativ weit oben sehe. Ja, ne, und dann kommen auch schon, also Top 5 ist wahrscheinlich immer schwer gesagt, die Top, und in die Top 10 zählen die genannten Burrow und Allen und Jackson und sowas zählen sowieso dazu. Und das ist, wie gesagt, auch persönliche Präferenz. Aber da sieht man schon, das ist jetzt, da ist jetzt die Top 10 schon fast gefüllt mit denen.
Ja, voll. Das stimmt. Nein, aber es ist interessant. Ich meine, da, wie gesagt, ich glaube, es ist immer ein bisschen Geschmackssache. Und es ist auch einfach, ehrlich gesagt, sehr schwierig, Quarterbacks dann einzuschätzen, ohne das Umfeld immer mit reinzubeziehen. Weil da kommt eben so viel dazu. Die Offensive Line, die Weapons, die Playcaller. In einer gewissen Weise auch die Defense, weil es einen Quarterback unter Druck setzt, irgendwie Big Plays zu machen oder auch nicht. Kommt darauf an, wie die performt. Deshalb, es ist wirklich, glaube ich, auch einfach sehr schwer, das einzuschätzen. Aber man, also deine Tour-Einschätzung kann ich voll nachvollziehen, dass man sagt, als
Dolphins, ich meine, man muss dazu auch sagen,
nicht die größte Zukunft.
Top 5 Quarterback ist ja auch ein Tier. In das Top 5 Quarterback-Tier gehören vielleicht tatsächlich 7 oder 8 Quarterbacks rein. Und in manche Tiers gehören halt weniger Tiers rein, weniger Quarterbacks rein, als da reinpassen. Man hat dieses Jahr einen Draft gesehen, wo man gesagt hat, von wegen, es gibt tatsächlich nur 4 oder 5 Top 10 Spieler. Ja, nichtsdestotrotz werden 10 Spieler in den Top 10 gepickt. Also, ja, egal, ob sie von der Qualität her gehören oder nicht, es werden so viel gepickt. Und genauso ist es bei den Quarterbacks. Selbst wenn ein Quarterback maximal Mittelmaß ist, wenn er der 6. beste Quarterback ist, dann ist er der 6. beste Quarterback. Und damit de facto ein Top 10 Quarterback. Auch wenn er von der Qualität her nicht Top 10 wäre eigentlich. Deswegen finde ich das immer so schwierig.
Ja, total, total.
Und was ich halt auch immer noch dazu nehme, ist halt auch eine, so eine Art Sympathie, beziehungsweise Sympathie, nein, Sympathie ist eigentlich egal, aber mir ist nicht egal, wenn ich jemanden nicht leiden kann. Und ein Josh Allen und ein Patrick Mahomes zum Beispiel finde ich auf dem Feld absolut widerliche Spieler. Ich finde, das ist ein weinerlicher Heulsusen. Josh Allen, der immer wieder Stress anfängt und sich dann hinter seiner O-Line verstecken geht, sowas zum Beispiel, kann ich den Spieler einfach nicht ernst nehmen. Und Lamar Jackson, weiß ich, dass er sich komplett geändert hat. Aber für mich ist nun mal das Hauptargument eines Quarterbacks seine Passing-Qualitäten. Und bei Lamar Jackson, und ich weiß, ich tue ihm da Unrecht, sehe ich immer noch mehr als werfenden Running Back. Ist leider einfach so. Ne? Und das ist Tua tatsächlich nicht. Er ist kein werfender Running Back. Gut zu Fuß ist er leider nicht. Gibt es noch weitere Dinge, die du wissen möchtest?
Sonst vielleicht noch zu Mike McDaniel die kurze Frage. Habt ihr wahrscheinlich eher auch schon oft genug besprochen, aber siehst du da die Zukunft bei den Dolphins?
Nein, das Problem ist kurze Frage. Also, ich versuche es kurz zu machen. Mike McDaniel ist in meinen Augen ein hervorragender Playdesigner, ein hervorragender Playcaller. Er hat auch in dieser Saison schon bewiesen, dass er seinen Gameplan und so weiter umstellen kann und offensiv immer wieder was herausholen kann. Ich bin der Meinung, dass es mit einem anderen Coach deutlich schlimmer bei uns aussähe. Er holt, glaube ich, auch aus Tour das Beste raus, was geht. Aber er macht halt immer noch große Fehler. Und die kann man nicht mehr als Rookie-Fehler abstreiten. Er ist auch relativ langsam, was seine In-Game-Plan-Anpassung angeht. Da muss ich ihn mittlerweile kritisieren. Da habe ich ihn bisher immer zum Schutz genommen. Diesmal kritisiere ich ihn da mittlerweile auch für. Er sitzt aber meiner Meinung nach zumindest in dieser Saison nicht auf dem Hot Seat. Er gilt ja als Favorit dafür, entlassen zu werden. Und wir haben vor der Saison schon gesagt, dass er, wenn man ihn schon machen lässt, dann sollte er auch 2 Jahre bekommen. Weil 1 Jahr alleine macht keinen Sinn. Dann hätte man ihn vorher entlassen müssen. Jetzt spielt Miami so unter den Erwartungen oder so schlecht, dass die Medien natürlich direkt draufgehauen haben. Es kann gut sein, dass er daraufhin zum Ende der Saison gehen muss. Dass er in der Saison geht, glaube ich auf keinen Fall. Weil das wäre absoluter Wahnsinn. Ich glaube sogar, dass man ihm 2 Jahre gibt. Und ich würde ihn sogar gern noch länger sehen. Aber auch ich habe allmählich meine Zweifel wegen der Ingame-Fehler, die er macht.
Ja, voll.
Aber ich sehe ihn nicht so kritisch wie die Medien. Muss man ganz klar sagen. Das liegt auch daran, dass die Medien, da wären wir wie bei dem Wort, vor der Saison unrealistische Erwartungen gestellt haben. Also wir galten als Playoff-Contender, wo jeder, der sich mit dem Team beschäftigt hat, gesagt hat, Diese Saison werden wir alle höchstens was mit dem Playoff zu tun haben, wenn alles super optimal läuft, aber im Normalfall nicht.
Ja, das stimmt. Da hatte ich euch aber, glaube ich, auch ein bisschen höher als viele andere. Irgendwie, vielleicht habe ich mich auch nicht nah genug mit dem Dolphins Roster beschäftigt, aber ich fand euch auch nicht allzu schlecht, wie ihr jetzt performt. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht. Aber solange ihr am Sonntag auch so performt wie bisher, dann ist mir das ganz recht.
Roster ist eine gute Überleitung. Wir haben ja immer die Kategorie Pick a Player. Gibt es einen Spieler der Miami Dolphins, den du unabhängig vom derzeitigen Gesundheitszustand und unabhängig vom Alter oder unabhängig vom Gehalt gerne bei euch hättest?
Okay, da habe ich jetzt einen sehr, sehr wilden Pick, der wahrscheinlich so ein Blitztalk-Insider ein bisschen ist, der wahrscheinlich jetzt objektiv gar nicht so viel Sinn macht.
Bin ich mal gespannt. Man hört normalerweise immer einen Namen. Ich bin mal gespannt, ob ich einen anderen Namen höre.
Das ist sicherlich ein anderer Name, weil ich muss den hier für meinen Co-Host, den Basti, hier stehlen, weil das ist ein langer Insider. Darren Waller wäre hier der Name.
Wow. Nee, tatsächlich sind die Picks sonst immer Jalen Waddle in der Regel. Mhm. Darren Waller, ja, hat sich ganz gut gemacht als Red Zone Target, wurde auch gut eingesetzt, ist aber die letzten drei Viertel komplett abgetaucht, war nicht mehr zu sehen. Ich bin gespannt, was wir von ihm noch kriegen. Also die ersten beiden Spiele, das war schon vielversprechend. Aber wir werden es sehen. Also ist aber ein interessanter Pick. Fehlt euch so eine Red Zone-Waffe?
Ja, das auch. Also ich meine, sicherlich gibt es bessere Spiele auf dem Dolphins-Roster, die wir eher gebrauchen könnten. Da geht auch sicherlich so der Blick Richtung Bradley Chubb oder Jalen Phillips. Weil einen Edge-Rusher könnten wir sicherlich auch gebrauchen. Aber auf Tight End sind wir sehr schwach besetzt, haben wir uns mehr erwartet von dem Tyler Conklin und von dem O'Ronde Getzen bisher. Aber dann wird sicherlich ein Darren Waller helfen, aber insgeheim ist es eben so ein kleiner Inside-Joke, den der Basti, ich und der Dorian haben, dass Darren Waller bei uns extremst overhyped wird dafür, was er macht, auch wenn das gar nicht so schlecht aussieht.
Bei uns ist es jetzt richtig schwer, weil ich finde, dass ihr doch schon einen Loaded Kader habt mit vielen Spielern, die ich gerne hätte. Ich nenne sie jetzt einfach mal, werde mich aber dann für einen entscheiden. Also klar ist Justin Herbert. Ich mag Tui Pulutu. Tui Pulutu, der das bei euch ganz gut macht. Auch Bud Dupree finde ich ganz gut, aber wir sind auf Edge meiner Meinung nach immer noch gut genug besetzt. Rashawn Slater oder Joe Alt wären die dementsprechenden Spieler, die wären verletzt. Oder Derwin James für die Secondary, weil die haben wir ja ganz schlecht. Da sind wir ganz, ganz schlecht als Safety. Aber da haben wir im Moment Micah Fitzpatrick. Ja, gut. Es geht nicht anders. Ich gehe mit Joe Alt, allein schon deswegen, weil ich Notre Dame-Fan bin. Da gibt es keine andere Wahl.
Pick, ehrlich gesagt.
Tackle, also der bei uns natürlich dann die O-Line gut fixen sollte, der das Run-Game nach vorne bringen sollten. So Old brauchen wir dementsprechend. Ja.
Absolut. Gut. Ja, da könnt ihr nichts falsch machen. Der ist absolut überragend, wenn er fit ist. Wirklich.
Dann gucken wir mal. Bester Mann. Spiel findet in Miami statt. Trotzdem und trotz des Zeitunterschiedes seid ihr 4,5 Punkte Favorit. Das Over-Under liegt bei 43,5 Punkten. So, was sagst du? Wir tippen den Spread und du sagst, ob du das Over oder das Under nimmst.
Also beim Spread würde ich sagen, 4,5 Punkte ist zu viel. Ich glaube nicht, dass es so deutlich wird. Ich glaube, es wird wirklich sehr, sehr knapp. Deshalb prinzipiell würde ich schon sagen, die Chargers leicht Tendenz nach vorne, dass sie gewinnen. Aber eben weniger als 4,5 Punkte. Deshalb würde ich da sagen, dass sie es nicht covern. Und beim Over-Under bei 43,5, boah, das ist ein gutes Over-Under. Genau da in der Range würde ich mich einordnen. Ich sag jetzt mal, es geht eher Richtung Over am Ende.
Bei dem Over bin ich leider auch mit. Unsere Defense ist zu schlecht. Wir werden sehr, sehr viele Punkte kassieren. Die einzige Chance, die wir haben, ist mitzuziehen, also in einem Shootout. Dann fällt es halt eben deutlich über dem Over aus. Das glaube ich auch. Ich sehe uns aber deutlich weiter hinten als 4,5 Punkte. Ich sehe uns tatsächlich, boah, das tut jetzt weh, das zu sagen, aber ich sehe uns eine Klatsche kriegen. Ich sehe uns mit 13 Punkten verlieren.
Boah. Also ich
Und
nehme es gern
zwar
mit. Es wird mich schon
relativ
überraschen.
deutlich. Relativ deutlich und nur mit 13 Punkten, weil ihr im vierten Quarter nicht mehr ernst machen müsst.
Okay.
Ich meine, wir geben
Okay.
29 Punkte pro Spiel ab und 6,6 Yards pro Play. Zwei der schlechtesten Zahlen, die es überhaupt gibt. Ja.
Ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen
Vielen
Dank für
Dank,
die
dass du da
Einladung. Hat
warst.
wirklich viel Spaß gemacht.
Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und dann mache ich die Sache jetzt hier rund. Folgt uns, folgt dem Blitz Talk, folgt dem Dolphins Drive auf den verschiedenen sozialen Kanälen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes mehr zu übrig, als stay tuned und find's ab.